Und dann ergab sich sozusagen daraus, dass sie gesagt haben, naja, aber an der Front wird doch gar nicht geschossen, da ist gar nichts los, warst du da mal? Sagt, nee. Er sagt, na dann komm halt mit. Und dann war es halt, also so Erdwall, Maschinengewehre, Sturmgewehre, Raketenwerfer, und dann saßen die Leute rum und haben Tee gekocht. Er sagt so, und das ist jetzt die Front, das ist jetzt Krieg. Ja, und ich habe auch gesagt, ja, also gut, ich habe ja auch keinen Vergleich. Aber das ist es jetzt, sagen die, ja, was hast du denn erwartet? Und dann habe ich aber von einem Ami den Top-Spruch gelernt, der das also erklärt, War is boring until it's not. Und das fasst es wirklich so perfekt zusammen.
Hallo, eine neue Zenit-Podcast-Folge. Corona verändert einiges. Diese Folge ist unter etwas besonderen Bedingungen entstanden, denn ich wollte diesen Termin für die Aufnahme ungern so kurzfristig absagen, aber ich hätte mir wohl keinen besseren Gast und passenderen Ort vorstellen können. Und zwar habe ich mit Enno Lenze gesprochen. Er ist Museumsdirektor des Berlin Story Bunkers. Ja, genau. Und da drin saßen wir. Mit Mundschutz, desinfizierten Händen, viel Abstand und die Mikros in Plastefolie eingewickelt. Klingt irgendwie ein bisschen creepy. Naja. Enno erzählte mir anfangs, dass er den Bunker mehrmals mit Ozon geflutet hat. Das tötet alles und jeden, insbesondere Coronaviren. Ich hoffe, dir und deinen Liebsten geht's soweit gut da draußen. Zurück zu meinem Gast. Enno Lenze ist nicht nur Museumsdirektor, sondern auch noch Journalist, Autor, Kriegsberichterstatter, politischer Berater für zum Beispiel Merkel, Steinmeier, der by the way noch ein Foto von Enno im Büro hängen hat und. Seine Leidenschaft neben seinen vielen Berufen ist, sich für Kurdistan oder anders gesagt dem autonomen Gebiet der Kurden im Nordirak zu engagieren. Das ging so weit, dass er in den letzten Jahren auch ganz gern mal Urlaub an der Front gemacht hat und sich erklären ließ, wie man IS-Terroristen filtert. Warum und wieso er das tut und was unter anderem eine Einhorn-Hüpfburg am Lake Mosul damit zu tun hat, ja, ich bin gespannt, wie dir die Folge gefällt. Viel Spaß beim Zuhören. Ich glaube, wir sind in dem perfekten Ort gerade zu der Zeit gerade, in der wir uns befinden. Corona-Krise. Ich sitze hier mit Enno Lenze. Ja. Mit Mundschutz im Berlin Story Bunker, wo du der Museumsdirektor bist.
Richtig.
Und natürlich mit, ja, 2-3 Meter Abstand, würde ich jetzt mal behaupten, oder sogar mehr vielleicht. Wir haben uns hier gut ausgerüstet. Ich überlege gerade, ist das eigentlich verboten, was wir hier mal gerade machen?
Nee, ne? Journalisten sind ausgenommen.
Ja, wir sind ja systemrelevant, ne?
Genau, also du bist ausgenommen und ich darf meiner Arbeit nachgehen, ich bin auch ausgenommen. Und ich bin Journalist, ich bin doppelt ausgenommen.
Ach so, oh, na dann, ist das nicht hier auch eigentlich dein Homeoffice?
Nee, das ist zu Hause.
du hast auch noch ein Zuhause.
Ja, ja.
Nicht im Bunker hier. Ja, nee, das ist hier auf jeden Fall ziemlich besonders und das passt wirklich zu dieser Stimmung gerade. Es ist ein bisschen Endzeitstimmung, aber wir wollten das jetzt einfach mal passend dazu machen und ich muss mich hier echt noch dran gewöhnen, dass hier irgendwas, ich weiß nicht, was ich glaube, jetzt weiß ich, was es ist. Guck mal, das ist dieser Schnippel hier.
Jetzt sehe ich's. Das war vorher nicht zu sehen.
Ich habe den Übeltäter gefunden jetzt endlich und jetzt kann man hier halbwegs geräuschlos moderieren. Mein Gott, ist das kompliziert. Aber ja, was soll man machen? So ist das gerade in der Situation und wie erlebst du das gerade so persönlich, wenn wir jetzt gerade mal schon trotzdem bei Corona sind?
Langeweile. Ich habe nichts zu tun.
Oh Mann, ist keine Gäste, ne? Ihr habt ja auch zu.
Ja, alles zu, Büro zu, Bunker zu, Langeweile.
Oje. Naja, gut, das geht ja vielen so hier in Berlin und auf der ganzen Welt, ehrlich gesagt. Das ist ja so ein globales Problem. Das finde ich ja tatsächlich trotz dieser Krise sehr spannend, dass es ein globales Problem
Total.
Ist. Und alle haben gerade einen Feind.
Ja.
Das ist irgendwie verrückt, oder?
Und arbeiten trotzdem nicht zusammen. Das finde ich so geil, so Europa. Eine Pandemie, alles bricht auseinander, jeder für sich, also so wie das Boot sinkt und jeder tritt den anderen über Bord und guckt, dass er irgendwie am besten davon kommt.
Ja, da zeigt sich mal so, was für Menschen wir sind. Ne?
Ja. Ja, was ich auch so ein bisschen lustig finde, diese Bigotterie. Ich habe jemanden kennengelernt, der hat Millionen jetzt in 2 Monaten verdient, indem er überteuert Schutzausrüstung verkauft hat. Hm. Er sagt nicht überteuert, wir leben in der Marktwirtschaft und der Preis regelt sich. Und den Artikel habe ich halt geteilt auf Twitter und gab ganz viele Leute, die sagten, das ist unmöglich. Und er sagt, okay, jetzt da wir uns einig sind, das ist unmöglich. Das heißt, der dritten Welt liefern wir ab jetzt sofort Medikamente kostenlos, die sie dringend brauchen. Oder gilt das nur, wenn wir im Nachteil sind?
Ja. Das wäre doch was, das wäre doch eine Riesenschlagzeile.
Ja, also. Wir haben es doch erfunden, Leute auszubeuten. Ja. Und kaum trifft es einen persönlich, ist es was ganz Böses.
Ja, rette sich, wer kann. Ne? Das ist irgendwie, Nächstenliebe ist da, glaube ich, noch weniger wichtig. Aber nun ja, ich muss gestehen, ey, mir wird ultra warm hinter diesem Mundschutz.
Deswegen habe ich ja schon den Pulli ausgezogen.
Oh Mann, ey, weil wenn man das jetzt doch eine Zeit lang aufhält, aber wir probieren es mal, das ist halt jetzt eine besondere Situation.
Ich hätte eine Gasmaske noch, die ist noch schlimmer, dann weißt du das viel mehr zu schätzen.
Ja, das stimmt, du hast recht, ich bleib dabei. Enno, du bist Politiker, Journalist, Aktivist und Unternehmer. Und in Berlin leitest du einen Verlag und eben das Museum, also Berlin Story Bunker,
genau.
Stimmt das?
Fast den Verlag habe ich letztes Jahr verkauft, aber bis dahin schon, ja.
Aber du hast ein Buch verlegt.
Ich habe sehr viele Bücher. Ne? Ja, ja, also ich habe als Autor ein Buch geschrieben, ich habe als Verleger aber bestimmt 200 verlegt.
Ah, okay, gut. Wie hieß der Verlag?
Berlin Story Verlag.
Ach so,
ganz einfach. Muss man sich nicht so viel merken.
Ja, das stimmt. Das passt ja zu deinem Museum jetzt auch. Und es geht natürlich in dem Podcast, wie du ja vielleicht weißt, natürlich hauptsächlich um die Region Nahe Osten und Nordafrika, Zentralasien etc. Also natürlich möchte ich gerne mit dir über diese Region sprechen. Und warum ich natürlich auch gerne mit dir sprechen will, ist natürlich deine größte Leidenschaft, würde ich jetzt mal sagen, die du ja so nach Dienstschluss verfolgst. Mhm. Du engagierst dich für Kurdistan.
Ja.
Warum?
Weil es da schön ist. Also relativ simpel, die Leute haben keine Ahnung von Kurdistan, also ging mir ja vor 12, 13 Jahren nicht anders, und man weiß, da ist irgendwas und das ist komisch und da endet's. So. Und ich habe dann gemerkt, dass das völlig anders ist, als ich dachte. Also ich dachte, da sind so 3 Bombenkrater und 5 Esel und dann endet Kurdistan. Und dann waren da irgendwie so Wolkenkratzer und Freizeitparks und 5-Sterne-Hotels und Shopping-Malls und Jaguar-Händler und irgendwie so ein Scheiß. Und dann habe ich gesagt, ist das verrückt? Und immer, wenn ich es Leuten erzählt habe, konnten die es halt kaum fassen und haben gesagt, ja, aber irgendwie, warum habe ich das so falsch im Kopf? Und das fand ich einfach interessant in so einer vernetzten, globalisierten Welt, wo man meint, alles zu wissen oder zumindest ein faires Wissen von allem zu haben. Und dann merkt, nee, es gibt so riesige schwarze Löcher. Und noch viel schlimmer, man meint ja, man weiß, da ist nichts. Also warum sollte ich es mir angucken? Und so diesen Zustand fand ich interessant. Und da sagt jeder, ja, das ist ja klar, dass es sowas gibt. Aber man merkt dann bei sich selbst, doch, ist aber anders, als man dachte. Und zum anderen, weil die Leute dort unglaublich nett sind, weil die alle sehr offen sind. Und weil es so mit den Nachbarn Syrien, Iran, Türkei und Rest-Irak so eine unglaublich offene und freundliche Gesellschaft ist, was man halt drumherum überall nicht hat. Hm. Und dann sitzen die da mittendrin und haben irgendwie ein hübsches Leben und haben immer gute Laune, egal was passiert. Also ich fand es völlig faszinierend, wie da so in diesem Moloch im Prinzip ein paar Leute sitzen und einen hübschen Tag haben.
Ich meine, das geht ja, also ich kenne das ja persönlich aus dem Libanon zum Beispiel, weil ich habe da Familie und kenne natürlich da ein anderes Leben, aber genau dasselbe, was du jetzt gesagt hast, diese Erfahrung, dass man eben Menschen von seinen Erfahrungen erzählt, wo man dann war, und dann ist es meistens eher anders als das, was man so glaubt zu wissen über Medien etc. Warum sagst du jetzt, weil du das jetzt so besonders hervorgehoben hast, dass jetzt Kurdistan so anders ist als die umliegenden Länder?
Naja, oder sagen wir mal, ich glaube, der Unterschied ist, dass dort auch die Administration besser drauf ist. Zum Beispiel in der Türkei, mit denen habe ich wahnsinnige Probleme, dass die mich nicht mal mehr ins Land lassen, weil die halt sagen, sie sagen gar nichts, aber es ist halt, wenn man die Regierung nicht liebt, soll man sich halt verpissen im Prinzip, okay. Iran habe ich Einreiseverbot, Syrien auch, Restirak darf ich nicht rein.
Was hast du denn alles gemacht?
Ja, der Restirak hat die Top-Begründung, weil ich für ein, weil ich für das die größte Nachrichtenagentur im Nordirak gearbeitet habe. Lassen Sie mich nicht mehr rein. Das ist die offizielle Begründung, weil Ihnen die zu kritisch sind. So, und da denke ich, natürlich gibt es in jedem der Länder nette Leute und freundliche Leute, wie so oft Iran, tolles Volk, scheiß Regierung, so was willst du machen. Und in Kurdistan, Irak ist halt so, da ist auch die Regierung so, dass sie sagen, hey, komm rein, schön, du machst Presse, super, können wir dir helfen? Und man sagt, okay, da sind also nicht nur die Leute unten nett, sondern sie haben auch eine Regierung, die sie wählen können in freien, geheimen, gleichen Wahlen, was ja schon irgendwie verrückt ist. Die haben eine harte Frauenquote im Parlament, die sie aber übererfüllen. Also sie machen nicht so eine Punktlandung und sagen, oh, meine Güte, wir haben es hinter uns, 50-50, sondern, ne? Genau, sondern drüber noch. Also sie haben ein Drittel, muss sein, und sie haben, glaube ich, 38% oder so derzeit. Und er sagt, hey, vergleich das mal mit Europa. Also und das finde ich halt so spannend, dass dort also nicht einfach ein paar Leute versuchen, in einer scheiß Lage sich ein hübsches Leben zu machen, sondern dass es bis hin zur Regierung und zum Militär und so durchgeht, dass ich immer das Gefühl habe, die arbeiten alle zusammen. Mhm. Also da wird auch gemeckert über die jeweils andere Partei, die anderen Länder und so weiter. Aber unterm Strich muss man sagen, du kannst dich da auf die Straße stellen und sagen, ey, der Präsident ist echt scheiße. Da hast du rechtlich kein Problem, maximal mit dessen Fanboys, die irgendwie dir dann Böses wollen. Aber du hast da eine freie Meinungsäußerung, man hat Pressefreiheit und sowas. Was ich halt von den umliegenden Ländern nicht kenne. Also ich habe auch ganz formal mal versucht, mich in den anderen Ländern als Journalist zu akkreditieren. Habe zum Beispiel hier bei der Botschaft von Syrien angefragt, gesagt, hallo, ich würde gerne als Journalisten mich akkreditieren oder muss ich das bei euch oder wie geht das? Weil ich halt mal in die Gebiete wollte, wo der IS ist und wo die Kurden sind, also da so an Rand und mal schauen, wie weit ich gucken kann. Und ich wollte mir mal die russische Airbase angucken. Mhm. Und das Ergebnis ist halt, dass man natürlich nicht mal eine Antwort kriegt. Und bei einem Anruf hieß es ja, geht nicht. So, ich sagte, ja, das war die Erwartungshaltung. Aber nur, dass man sagen kann, hey, ich habe es versucht und ich habe den Vergleich. Ja. Und da drüben ist besser.
Du bist ehrenamtlicher Kriegsberichterstatter, habe ich gelesen. Also, oder sozusagen. Kann man das so sagen?
Ja, also ich schreibe, also wenn jemand für zahlt, verkaufe ich die Artikel auch. Aber der Großteil landet einfach in meinem Blog. Oder ab und zu haben Leute gefragt, ob sie Fotos benutzen können oder... In ganz seltenen Fällen haben dann Zeitungen gesagt, kannst du den Artikel nochmal sozusagen umschreiben auf Zeitungsstil und dann würden wir den gern kaufen. Mhm. Aber ich mache es halt nicht als Freelancer oder nicht als Festangestellter, sondern ich fahre in erster Linie hin und gucke mir die Gegend an und schreibe drüber. Und dann kommt es halt vor, dass sozusagen was Kommerzielles rausfällt. Aber das ist Zufall und selten.
Ja, du fährst halt nicht hin und hast einen Auftrag. Und nö. Sondern
genau.
Ja. Und du warst, habe ich gelesen, 2011 das erste Mal in Kurdistan. Ja. Zuallererst mal nochmal die Frage Kurdistan. Also ich meine, ich persönlich weiß schon ein wenig mehr jetzt über diese Region, weil ich habe lustigerweise die letzte Folge mit Düzen Tekal gemacht.
Sehr cool.
Die natürlich auch in diesem Raum bewandert ist als Kurden und Jesiden und deswegen folgt das jetzt irgendwie ganz passend dazu. Aber Kurdistan so als solches, als Land, gibt es ja offiziell nicht.
Nö, auch inoffiziell nicht. Also und der Begriff ist nicht einheitlich. Das ist ein Problem. Also Kurdistan ist ja einfach Siedlungsgebiet der Kurden. Und es gibt zwei sozusagen Hauptdefinitionen, was es schwierig macht. Zum einen ist es schlichtweg da, wo Kurden wohnen, also im Kern dieses Gebiet, was sich über Iran, Irak, Türkei und Syrien erstreckt, mit dem größten Teil in der Türkei. Die zweite Sache ist, dass die kurdisch besiedelte Gegend im Norden des Irak, das ist die autonome Region Kurdistan oder der offizielle Name Kurdistan, Region of Iraq. Und das ist dann immer so ein bisschen schwierig, weil die in Syrien nennen sich ja zum Beispiel Rojava oder die im Iran Rojalat. Und wenn man dann Kurdistan sagt, ist nicht immer einheitlich, was man meint. Und in meinem Fall, also im Normalfall meine ich damit die autonome Region Kurdistan im Norden des Irak, weil das halt die Gegend ist, wo ich üblicherweise bin und wo ich mich halt recht frei und unkompliziert aufhalten kann. Also umgekehrt würde ich versuchen, das Gleiche in Kurdistan, Türkei zu machen. Dann würde ich wahrscheinlich irgendwo da in einem Loch wohnen und einmal am Tag Essen vom türkischen Gefängniswärter kriegen oder so. Das finde ich halt so krass, wie der Unterschied da ist innerhalb von einer Autostunde Entfernung oder so.
Und ich habe gelesen, du sagst, Ob im Kampf gegen den IS, in der Türkei-Politik oder der Flüchtlingsfrage, das Verständnis von Kurdistan ist die Grundlage für das Verständnis unserer gegenwärtigen Politik. Also seitdem bist du überzeugt, was in Kurdistan passiert, betrifft die Welt und ja, auch Deutschland.
Warum? Definitiv. Naja, der IS war so zumindest zu meiner Lebzeit die große Terrororganisation. Und jetzt ja so in der Generation von meinen Eltern war es wahrscheinlich die RAF oder vielleicht noch so ein paar von den da drumherum Organisationen, mit denen die zusammengearbeitet haben. Das hat ja einen ziemlich lokalen Bezug. Der IS ist ja also zumindest in der westlichen Welt für einiges verantwortlich oder hat sich verantwortlich gemacht. Das ist ja nochmal so die andere Frage. Und eine Unmenge von dem, was hier in der Politik passiert, basiert ja darauf. Und das kommt halt aus, also das ist die Region, in der gekämpft wurde. Und das Verrückte finde ich halt auch so wie, also selbst Sachen wie die Flüchtlingsströme und sowas, die dann vor allem oder nicht vor allem, aber auch zu uns kamen, das hängt ja auch aus der Sicht der Leute hier oft mit dem IS zusammen. Also die Panik von so einem durchschnittsbescheuerten Menschen ist ja, oh, da kommen jetzt 3 Milliarden IS-Terroristen und die überfallen jetzt Deutschland. Und wenn man sagt, ja, aber die laufen doch vorm IS weg. Okay, ja, aber andere Sache trotzdem so. Also und Flüchtlinge waren hier ja oder sind bis heute ein Riesenthema aus völlig bescheuerten Gründen. Also wir haben damit null Probleme. Mhm. Aber dafür überdeckt es, was wir an Problemen oder an Verbesserungspotenzial hätten. Das finde ich halt spannend, wie das, was dort eigentlich, also wenn es jetzt mal so flächenmäßig auf die Welt runterrechnet, ist das eine Winzecke in der Welt gewesen, wo so ein paar Terroristen ihr Unwesen getrieben haben. Mhm. Das hatte Ausstrahlung auf die Politik in quasi der ganzen Welt oder in großen Teilen davon. Und bis jetzt ist ja auch die Riesenpanik da. Und umgekehrt will aber keiner helfen. Also das finde ich so verrückt, wie viel Geld hier lokal investiert wurde in Terrorschutz. Man sagt, wieso knallt ihr die nicht vor Ort ab und das Problem ist erledigt? Wir können ja nicht dahin gehen und Terroristen abknallen, das ist ja politisch nicht okay.
Ja, deswegen schickt man ja Waffen an die Peschmerga zum Beispiel.
Ja, kann man ein super Museum mitmachen, da waren Zweite Weltkriegswaffen bei und ich habe ja die Lieferung gesehen, da war so viel Schrott bei, also es war auch viel Gutes bei, auf jeden Fall. aber es war halt, also zum einen hätte man es früher schicken können, mehr, besser. Und vielleicht hätte man die Leute, die es benutzen, auch ausbilden sollen. Mhm. So, das, also, so wie immer, das war im Ansatz gut, aber da war doch deutlich Verbesserungspotenzial.
Also du hättest gesagt, man hätte tatsächlich die Bundeswehr da runterschicken sollen.
Ausbilder zumindest, die an diesen Waffen die Leute ausbilden. Weil das Problem war, ausgebildet wurde nur in Erbil, in der Hauptstadt von Kurdistan, Irak, aus Sicherheitsgründen. Sehr interessant. Also so die Städte rechts und links davon, da hatten die Freizeitparks offen, aber die Bundeswehr durfte nicht hin aus Sicherheitsgründen. Und dann hieß es, ja, wir bilden ja hier Leute aus, was aber so nicht funktioniert, weil die guten Leute an der Front ja nicht sagen, ey, kämpf mal alleine gegen den IS, ich komme in einer Woche wieder, ich muss jetzt einmal lernen, wie das Sturmgewehr funktioniert. Mhm. Und dadurch gab es halt so Sachen, dass wir an der Front waren und die haben zum Beispiel Panzerfäuste gehabt und gesagt, ey, ihr sprecht doch Deutsch, wie funktioniert denn das Teil? Und da ich auch gedacht, so, einer von euch muss es doch gelernt haben. Er sagt, nee, das hat einer gelernt, der in der Nähe von Erbil war. Und dann geht es so weiter und so weiter. Und am Ende landet das Ding bei uns. Mhm. Aber hier hat es keiner gelernt und die Anleitung ist Deutsch. Und da habe ich auch gedacht, okay, ich hatte mir sowas besser organisiert vorgestellt. Also es wundert einen nicht. Man sagt ja nicht, oh Gott, das hätte ich nie für möglich gehalten, was auch schon traurig ist. Aber ich habe gedacht, dass irgendwie, das muss doch klar sein. Mhm. Also das werden doch alle Beteiligten wissen. Das ist doch kein Geheimnis.
Und woran, denkst du, lag es?
Naja, das ist...
Also ich meine einfach nur Unsortiertheit, Unordnung kann man es ja nicht nennen.
Nee, ich glaube, wie man eine Marketingfrage, die wollen auf gar keinen Fall, dass ein Deutscher dort stirbt, weil das ist schlecht für Presse, Wiederwahl und so weiter. Das heißt also, die bleiben da, wo es hundertprozentig und garantiert sicher ist und wo sie eine halbe Stunde im Flugzeug sitzen, um auszufliegen, wenn was losgeht, weil das hinten dran, dass die an der Front gar nicht gut ausgebildet sind, das kriegt ja eigentlich keiner mit. Mhm. Und selbst wenn... Egal, wem ich es erzähle, alle sagen, ja, okay, ist halt blöd. Aber es wundert ja keinen. Also man erwartet das ja schon fast. Mhm. Also umgekehrt, wenn ich sagen würde, das war ein exzellenter Einsatz und alles lief von vorne bis hinten, dann wären die Leute überrascht. Und das ist eigentlich traurig, wenn es so rum ist.
Ja, na gut, ich meine, Man hat ja jetzt in den Nachrichten natürlich immer ein bisschen was mitbekommen, aber wahrscheinlich auch nicht ausreichend. Das ist ja auch dann immer nur aktuell, wenn irgendwie was passiert, was irgendwie andere Nachrichten überschattet sozusagen. Ja. Man hatte jetzt natürlich, also kann ich mich erinnern, weder das Gefühl, es war erfolgreich, weder noch das Gefühl, es war jetzt nicht erfolgreich. Aber ich habe ja jetzt auch überhaupt keinen Überblick, ob jetzt die Peschmerga-Kämpfer, Kämpferinnen da wirklich jetzt viel dazu beigetragen haben, dass der IS da jetzt irgendwie eingedämmt wurde oder nicht. Oder wer es jetzt eigentlich am Ende war, so ungefähr. Ich meine, sie sind ja irgendwo noch immer noch so ein bisschen da, aber es ist natürlich jetzt nach den Jahren jetzt auch ein geringerer Teil, die sie jetzt noch besetzen oder die noch übrig geblieben sind.
Na, ich würde sagen, auf dem Boden hatten die Peschmerga, also in der Gegend, 95% Anteil halt an der Arbeit, weil es war ja sonst keiner da. Also war ja ganz einfach. Und den Rest waren US Marines, die auf dem Boden aber ganz, ganz wenig machen, weil die halt auch nicht wollen, dass ihre Leute da sterben. Also, und es geht nicht mal um die Menschenleben, es geht halt um die Politik. Und die Marines haben immer wieder auf dem Boden geholfen, wenn Leute echt nicht weiterkamen. Dann kamen so irgendwie 5 Helis und die haben einmal eine Straße freigeräumt, also sind abgesprungen, haben alles freigeschossen, sind wieder eingestiegen und waren weg und haben gesagt, so, den Rest schafft ihr, tschüss. Richtig abgefahren, in was für einem Tempo, also wirklich so Peschmerga, die halt echt schlecht ausgebildet sind und schlecht ausgerüstet, weil sie es nie ordentlich gelernt haben. Und die haben dann irgendwie stundenlang gekämpft und gesagt, geht nicht, ruf mal die Marines. Und die Marines in einer Viertelstunde so einen Durchmarsch gemacht, auf der anderen Seite weggeflogen und sagen, so, ruf an, wenn er wieder Hilfe braucht. Mhm. Und sonst war es so, dass eben die alliierten Luftstreitkräfte, also das heißt immer die Amis, so im Mainstream oder in der Wahrnehmung, da waren ja Amerikaner, Franzosen, Israelis, dänische Kampfjets, belgische, britische, kanadische. Also jeder, der mal seinen Kampfjet testen wollte, ist halt hingeflogen und hat da irgendwie ein bisschen rumgebombt. Und auch die Special Forces, also immer wenn es heißt, die Amis ziehen hier ab oder die Amis ziehen aus Rojava ab oder so, man sagt, ja, und die Franzosen und die Briten und die Kanadier, nur die sind irgendwie, die vermarkten das nicht so groß, weil das irgendwie besser ist. Die Peschmerga hatten halt den größten Anteil auf dem Boden und in der Luft wurden sie halt von den US-geführten Kräften unglaublich unterstützt. Das war wahnsinnig wichtig und halt ab und zu auf dem Boden von Spezialeinheiten, aber da gab es auch von EU-Armeen Ausbildern. Also ich habe mal ein paar Tage mit Ausbildern verbracht, die Spezialeinheit, also militärische Spezialeinheiten in EU-Staaten sonst stellen. Und die dort die Peschmerga Black Forces, also so eine Spezialeinheit, und CT, also Counter-Terrorist, ausgebildet haben. Also da gab es eine Menge so einzelner spezifischer Unterstützung.
Und weil du es jetzt ja auch schon erwähnt hast und ich auch gesagt habe, du bist im Grunde Kriegsberichterstatter, du warst ja auch direkt an der Front, oder?
Ja, oft. Ja, und? Also jedes Jahr ein paar Mal jetzt.
Und warum? Also ich meine jetzt, blöde Frage.
Ja, ja.
Aber man würde ja jetzt nicht freiwillig sagen, jo, ja, ich mache jetzt mal Urlaub an der Front, wie genau. Du ja auch dein Buch genannt hast, Fronturlaub.
relativ einfach. Also es fing halt so an, dass als so 2013 das in Syrien wieder hochkochte und dann Flüchtlinge nach Kurdistan, Irak rüberkamen. Da wollte ich ein Flüchtlingscamp mal angucken. Also weil mir ist halt aufgefallen, ja, ich kenne so Flüchtlingscamps aus den Nachrichten. So 10 Sekunden, 20 Sekunden. Hier ist der Herr Müller, dem ging schlecht, er freut sich, da ist das Wasser und guck mal, ein trauriges Kind. Also ist ja einfach so. Also was macht denn der die anderen 23 Stunden, 59 Minuten, wenn nicht CNN da ist? Und dann hatte ich halt gefragt, kann ich mir so ein Camp mal angucken, einfach so aus, na, wie so Neugierde, also so wie, was tun die da? Weil ich kenne niemanden, der es mir sagen konnte. Und auch die ganzen Nachrichten, die ich darüber gelesen habe. Also ich habe dann erstmal so auf YouTube geguckt, gibt es Dokus über Flüchtlingscamps oder so? Was macht, also wie funktioniert die Logistik? Warum steht das da? Und da haben die gesagt, ja klar, komm vorbei. Und dann so meine dumme Idee war, ich frage die, dann erklären sie mir, wie das funktioniert und dann sind alle Fragen beantwortet und ich komme nie wieder. Aber es war natürlich so, dass viel mehr Fragen kamen. Und dann habe ich halt überlegt, okay, aber also warum kommen die genau hier rüber? Woher wissen die, dass hier das Camp ist? Was genau, also so dumm es ist, was vertreibt die? Also selbst da, wo Krieg ist, findet ja normales Leben statt. Und Krieg ist ja unterschiedlich. Also zum einen wird ja nicht immer geballert. Und das, also was will denn der Gegner? Will der Fläche einnehmen? Dann will er die Bevölkerung behalten. Mhm. Oder will er Teile der Bevölkerung behalten? Oder wie auch immer. Ich gemerkt, okay, Krieg ist, es gibt erstmal nicht Krieg per se. Also der ist unterschiedlich und so. Und dann habe ich halt da Peschmerga kennengelernt. Also die laufen halt überall rum und die haben mir ein paar Sachen erklärt. Und hatten zum Beispiel gesagt, willst du mal mit an die Grenze und einfach sehen, wie die rüberkommen, wie wir Terroristen filtern? Ich sag, ja, klar. Und dann ging sozusagen von einem zum anderen, dass ich immer wieder zu Sachen eingeladen wurde oder gesagt habe, wie ist denn jetzt das oder wie ist das oder wo kommt das her, wie macht ihr das? Und dann ergaben sich halt immer mehr Fragen. Und dann habe ich auch gedacht, also was mir regelmäßig begegnet ist, dass Leute sagten, oh, ein Journalist, was machst denn du hier? Ich sag, na, habt ihr hier nicht jede Woche irgendwie die Teams stehen? Und ganz oft hieß es, nö, hier war noch nie einer. Mhm. Also in Kirkuk, was damals eine wichtige Sache war. Ich war 2014 in Mosul eine Woche, oder also am Rande von Mosul, direkt nachdem der IS kam. Und der General, der für den ganzen Bereich da zuständig war, sagte, nee, bei ihm war kein Journalist. Mhm. Sagt, das läuft doch in der ganzen Welt. Wo kommen denn dann die Bilder her? Oder was, also so wie funktioniert diese Medienwelt? So als andere Frage. Und dann gemerkt, eine Agenturmeldung ist ja viel billiger und die muss auch nur so 70% korrekt sein, dann reicht das völlig aus, weil der Zuschauer merkt es nicht. Oder wenn man keine Story hat, dann erfindet man eine, weil merkt ja auch keiner, das habe ich halt auch leider oft genug erlebt. Und dann ergab sich sozusagen daraus, dass sie gesagt haben, naja, aber an der Front wird doch gar nicht geschossen, da ist gar nichts los, warst du da mal? Sagt, nee. Er sagt, na dann komm halt mit. Und dann war es halt, also so Erdwall, Maschinengewehre, Sturmgewehre, Raketenwerfer und dann saßen die Leute rum und haben Tee gekocht. Er sagt, so, und das ist jetzt die Front, das ist jetzt Krieg.
Das habe ich mir anders vorgestellt.
Ja, und ich habe auch gesagt, ja, also gut, ich habe ja auch keinen Vergleich. Mhm. Aber das ist es jetzt, sagen die, ja, was hast du denn erwartet? Und dann habe ich aber von einem Ami den Top-Spruch gelernt, der das also erklärt, war is boring until it's not. Und das fasst es wirklich so perfekt zusammen. Und sozusagen, und dann, nachdem ich so das grobe Bild hatte, ergab sich dann, dass man gesagt hat, okay, aber wie mischt ihr jetzt sozusagen, mal salopp gesagt, die schlechten und die guten Soldaten, die alten und die jungen, die mit Erfahrung, die ohne, und warum ist es da kompliziert, warum geht's hier, also wenn man dann so ein bisschen Verständnis für hatte. Und dann habe ich halt gemerkt, dass das, was genau an der Front passiert, halt das Wichtigste ist, um wirklich zu verstehen, warum knallen die nicht einfach die IS-Leute ab und gehen nach Hause. Also was ja sozusagen die erste Idee wäre. Oder die sagen, sei wieder artig oder du kommst in den Knast oder irgendwas in der Art. Warum geht das nicht? Und dazu muss man halt da ganz vorne stehen und dann sagt man, ah, okay, weil ihr die nicht mal seht. Jetzt verstehe ich einen Teil.
Und weil du gesagt hast, die haben die rausgefiltert, wie haben die das dann gemacht? Oder wie konnten die das überhaupt machen?
Das war so, sagen wir, so genial pragmatisch. Also das eine war, da ist so eine kleine Brücke, oder ne, also inzwischen ist es so eine Pontonbrücke, so eine schwimmende Brücke nur noch. Da kam wirklich ein kontinuierlicher Strom von Menschen rüber. Und die haben gesagt, das Gute ist, dass der IS relativ dumm in vielen war.
Die kamen aber jetzt nur zum Verständnis aus Syrien.
Genau, aus Syrien, ja. Richtung Irak, also Kurdistan-Syrien, nach Kurdistan-Irak rüber. Und das ist eine relativ offene, durchlässige Grenze. Also jetzt gerade nicht, aber im Normalfall ist das so wie eine Inner-EU-Grenze. So, wenn man auf beiden Seiten irgendwie etwas zu tun hat, dann kommt man relativ einfach rüber. Und da standen dann Leute vom Geheimdienst und von den Peschmerga. Und das Lustige fand ich, dass der Geheimdienst Uniform anhat, auf denen steht Geheimdienst. Super, voll einfach.
Ach, du also bist's.
Auch so aus deutscher Sicht so, nein. Und die sagen, ja, wer soll ich denn sonst sein? fand ich total. Aber das sind halt auch so Sachen, die sieht man dann halt erst, wenn man da steht. Ja, oder auch so ein Schild, was jemand gemalt hatte, am Rand vom IS-Gebiet am Checkpoint. Willkommen in der Zivilisation, bitte stellen Sie Ihre Uhren 2000 Jahre vor. oder an der Grenze stehen ab und zu so Schilder, willkommen an der innerkurdischen Grenze. Also so weiß ich auch einfach, wo ich denke, hey, die haben Humor. Ja. Also so selbst bei der ganzen Scheißlage, die Stimmung vergeht denen nicht. Und keiner sagt, das finde ich jetzt aber schlecht. Sondern so. Naja, und dann haben die es so gemacht, die haben gesagt, das Gute ist, der IS war oder ist in vielen Sachen dumm und plump, zumindest was das angeht. Und die kommen nicht mit einer Familie, die sie kompliziert infiltriert haben. Es sind wirklich dann der junge männliche Alleinreisende sozusagen, zumindest sehr oft. Dann haben die gesagt, du, woher kommst du, was machst du hier? Und da hat er zum Beispiel gesagt, ey, meine Familie ist aber schon drüben. Dann haben gesagt, gut, dann ruft die an, gib mir das Handy, wir machen irgendwie einen WhatsApp-Videoanruf und dann will ich die Familie sehen. Er sagt, da muss er zumindest eine Familie auf der anderen Seite haben, die einem IS-Typen helfen würde. Und das ist sehr unwahrscheinlich. Was ich auch interessant fand, weil ich dachte, das ist sozusagen besser organisiert oder so. Und die haben gesagt, nee, 90-95% sind damit gefiltert. Oder der hat gesagt, ich habe aber keine Familie mehr. Sagt, okay, wo kommst du her? Er sagt, aus dem und dem Dorf. Dann haben die einfach rumgerufen, wer noch aus dem Dorf kommt. Weil die gesagt haben, meist kommen die ja am Block. Da sind ein Haufen Leute gleichzeitig vertrieben worden. Oder einer sagt, ich komme aus dem Nachbardorf. Dann sagt man, gut, kennst du den Typen? Oder beschreib mal, wie dein Dorf aussieht und die Gegend drumherum. Stimmt das? Also so völlig simple Sachen. Da ich gesagt, so, das kann der Typ doch auswendig lernen. Sagt, ja, macht er aber nicht. Und damit haben die einen Großteil so das Grobe gefiltert. Da haben sie gesagt, und später in den Camps zum Beispiel, die Leute sind ja vom IS geflohen. Wenn da also irgendjemand nur mal sagt, ach, so schlimm war das nicht, kommen 100 Leute und sagen, der, guckt euch den mal genau an. Und das hat überraschend gut funktioniert. Also, wo ich dachte so, ich habe das unglaublich kompliziert mir vorgestellt und sagen, nee, in dem Fall zum Glück geht's so.
Spannend.
Ja.
Interessant.
Und da ich halt gesagt so, und das kriegt man halt mit, wenn man anderthalb Tage da an der Front rumgammelt. Es war noch viel lustiger, oder das war nicht Front, an der Grenze. Ich bin da abgesetzt worden und ich sollte abgeholt werden. Und das hat nicht funktioniert, weil es kam keiner. Und dann hat mich halt abends der Chef von dem Posten mit nach Hause genommen. Und so, ja, macht ja nichts. Also der hat auch überhaupt kein Problem mit, wo ich denke, wenn ich hier irgendwie zum Beispiel beim Zoll nach einem Drehabend stehen bleibe, würden die ja sagen, ja, keine Ahnung. Und ich sage, ja, kommst halt mit, ist ja kein Ding. Also habe ich die Familie kennengelernt, wie der lebt, so ein bisschen das, was halt auch spannend war. Und dann am nächsten Tag hat er gesagt, ja, willst du noch mal mitgucken? Willst du nach Hause fahren? Was willst du machen? Er sagt, na, ich muss 4 Stunden von hier eigentlich in die Hauptstadt zurück. Er sagt, ja, klar. Und dann hat er mich einfach an quasi einem Checkpoint auf der Strecke abgestellt. Also da gibt es immer an den großen Stadteinfahrten und auf den Überlandstraßen so wie so Mini-Kontrollposten, wo die einfach gucken, sieht das Auto komisch aus. Und da hat er mich abgeladen und gesagt, hier, sorgt dafür, dass der Typ nach Erbil kommt. Ich sagte, okay. Haben sie das nächste Auto angehalten und gesagt, ey, fährst du nach Erbil? Und er sagte, nee, nach Duhuk. Er sagte, egal, ist die Richtung, nimm den mal mit. Und schmeißt den am letzten Checkpoint raus und sagt, er muss nach Erbil. Ich sagte, okay. Und da hat auch keiner gefragt, warum oder wie, sondern ja, selbstverständlich, was denn sonst?
Das dann haben die mich mitgenommen. Überhaupt nicht geht.
Nee, haben mich halt Essen gegeben, Trinken gegeben. Und am Checkpoint rausgeschmissen und gesagt, hier, der muss weiter.
Ja. Du bist dann so weitergereicht worden.
Ja.
Also, du hast ja auch nichts verstanden, oder?
Nee, fast nichts. Also immer wieder sprechen Leute Englisch, Deutsch interessanterweise. Und das war auch ein total spannendes Narrativ, was ich da kennengelernt habe. Leute, die Deutsch sprachen, haben gesagt, hey, danke, dass ihr hier seid. Weil ihr habt uns so geholfen gegen Saddam. Sagt, wir haben das Giftgas geliefert. Sagt, ja, gut. Und der Typ, der es geliefert hat, hat noch ein Bundesverdienstkreuz gekriegt, okay. Aber ganz viele wurden aufgenommen in Deutschland. Und die durften hier arbeiten, haben hier ganz normales soziales Leben gehabt. Also sie konnten arbeiten, konnten die Kinder zur Schule schicken. Und als Saddam tot war, haben sie gesagt, vielen Dank, Deutschland. Danke, dass ihr uns wie Menschen behandelt habt. Aber wisst ihr, ich will lieber wieder nach Hause. Aber ich behalte euch in guter Erinnerung. Wo man sagt, Paradefall für Flüchtlingspolitik. Weil die gehen nach Hause und sagen, das waren coole Leute, vielen Dank, und haben hier in die Kassen eingezahlt noch. Also es war einfach nur eine Win-Win-Situation, selbst sozusagen böse kapitalistisch und alles. Und dann haben die aber gesagt, deswegen schulden wir euch was. Deswegen müssen wir hier ja die Terroristen filtern, dass die nicht zu euch kommen. Da ich sage, das ist eine Story, die habe ich hier nie in den Headlines oder gesehen. Also, sondern immer nur, da müsste man vorsichtig sein und verstecken sich Terroristen in Flüchtlingsströmen. Wo ich denke, ja, alles. Aber dass die es als ihre Aufgabe sehen, uns zu helfen, weil wir ihnen geholfen haben, weil wir sie vorher aufgenommen haben, wo sich ja der Kreis schließt, das war irgendwie nie eine fette Story. Und das fand ich ziemlich schade.
Ja, vielleicht sollten wir daraus jetzt eine machen, ne?
Ja.
Du meintest ja auch den Giftgasangriff, weil das ja vielleicht auch nicht jeder weiß. Das war, glaube ich, der 1988.
Genau.
In Halabja.
Also und drumherum, aber Halabja ist das Bekannte, ja.
Genau. Und das wurde von, oder aus Deutschland geliefert, das Giftgas.
Teils. Also die Kampfjets kamen aus Frankreich. Das Giftgas kam, also ein Teil des Giftgases kam von Kolb, BASF, Züblin hat Teile der Abschussrampen geliefert, von Mercedes kamen die Laster, auf denen das stand und so weiter. Und alle haben natürlich nie davon gewusst, totales Missverständnis, keine Ahnung gehabt. Und wie das halt so ist, wenn man an Saddam liefert, kann man ja nicht wissen, dass der Böses macht, ne? Und die haben alle gut dran verdient und ein Großteil des Programms kam halt aus Frankreich oder Deutschland. Und da sind eine ganze Menge Dörfer bombardiert worden. Also die Idee war wirklich schlichtweg, die Kurden auslöschen. Also nicht ein Versehen, nicht irgendwas am Rande von einem Krieg, sondern da kamen morgens am 16. März die Bomber und haben haben Sprengbomben abgeworfen, damit die Türen und Fenster kaputt gehen. Damit die 2 Stunden später die Giftgasbomben abwerfen konnten, dass man nicht die Türen und Fenster zumachen konnte, um sicher zu sein. Und Halabja ist ein Ort ganz weit an der iranischen Grenze, also der Grenzort. Und der ist so berühmt geworden, weil der Iran westliche Journalisten rübergeflogen hat, 2 oder 3 Tage später, damit die das sehen, damit es Bilder gibt. Und deswegen ist Halabja der Ort, den man in Erinnerung hat. Und in Halabja gibt es das Halabja Monument und davor steht eine Statue, die gewidmet ist den Kriegsberichterstattern, die ihr Leben riskieren und opfern, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und davon, das zieht sich jetzt wegen Corona, eigentlich sollte ich gerade da sein, wollen wir eine Kopie hier in Berlin aufstellen, weil wir gesagt haben, dass niemand fährt nach Halabja, um sich das anzugucken und es ist so wichtig. Also wollen wir eine zweite in Berlin haben, wo es mehr Leute sehen und die Story hier erzählen, Kriegsberichterstattung anhand von Halabja. Und das war eigentlich das Projekt, was ich jetzt gerade machen wollte, nur sitzen wir jetzt halt hier wegen Corona.
Ja, ich glaube, da liegen jetzt einige Projekte auf Eis. Ja. Das Problem haben, glaube ich, jetzt einige. Du hast ja gesagt, du warst 2014 in Mosul, als eben der IS da gerade so, ja, wie soll ich sagen, einmarschierte.
Genau, überfallen hat,
ja. Überfallen hat. Was hast du davon mitbekommen? Oder hast du da irgendwie auch Kontakt mit solchen Leuten gehabt? Ich glaube schon, ne?
Jein. Also das war ja so, was mich da interessiert hatte, es war eh geplant, dass ich hinfliege. Und dann hieß es, okay, die haben Mosul überrannt, übernommen, wie auch immer. Da habe ich auch gedacht, komisch, das ist doch Garnisonsstadt gewesen. Und also wie geht das? Oder was heißt das jetzt genau? Haben die da jetzt die Macht? Kämpfen die? Und das war alles so unklar irgendwie. Und dann haben wir so in unserer Naivität gesagt, lass mal hinfahren. Also jetzt nicht direkt hin, sondern so vortasten, mal gucken. Aber was ist denn da los? Weil die Nachrichtenlage so dünn war, dass man sich auch wie immer gesagt hat, stimmt das überhaupt? Also sind sie jetzt wirklich, also dass sie da sind, okay. Aber haben sie jetzt im Vorort ein Haus beschossen und da wird eine riesen Nummer draus gemacht, was ja in so Gegenden auch schon vorkam, dass so wie bei Stille Post die Story immer größer wurde. Oder haben die da jetzt ihre Hauptstadt errichtet? Und dann sind wir immer dicht daran und dann ist es halt so an den Checkpoints, wenn man näher kommt, erst sagt so der Soldat, okay, wisst ihr, dass ihr Richtung Mosul fahrt? Ja, okay. Und dann sagen die, ey, da hinten wird es aber gefährlich, sicher, dass ihr weiter wollt. Und dann irgendwie sagen die, habt ihr denn schusssichere Westen und Helme und so bei? Und also man merkt so, okay, die machen sich schon Sorgen um einen. Und relativ am Ende sagte dann einer, hier geht's nicht weiter, weil jetzt kommt Niemandsland und dann kommt irgendwo wahrscheinlich der IS. Wenn ihr weiter wollt, fahrt ihr darüber, da ist der General und der kann erlauben, ob ihr rüber dürft oder nicht oder weiter dürft. Und der General hat gesagt, nein. hat gesagt, da kann ich euch hier auf dem Hof abknallen, das geht schneller. Also die sind da auch nicht so. Und dann hat er gesagt, na gut, wir haben hier ein paar gepanzerte Fahrzeuge, wir müssen eh auf Patrouille. Also dann hat man gesagt, hier, guck mal, ich kenne so Gegenden, ich kenne mich aus, ich habe Schutzkleidung, weil ich habe bla. Und dann sagen die, okay, ist zumindest kein Spinner, der es irgendwie lustig findet. Da haben gesagt, okay, ihr könnt mitfahren oder kannst da mit in den Wagen, seid halt echt vorsichtig. Und wenn irgendwas passiert, drehen wir sofort um. Und dann sind wir halt in so ein Vorort oder von Mosul oder so. Es ist ja so eine Stadt, die so in die Ferne dann so ausflacht gefahren. Und da war halt nichts. Und dann haben die gesagt, okay, hier ist nichts im Sinne von niemand. Kein Mensch. Wir drehen sofort um.
Das ist gefährlich.
Nein. Und auf dem Rückweg, das war auch so bizarr, wie schnell dann sozusagen man in so ein Thema fällt. Die haben halt gesagt, ah, da sind Drohnen in der Luft, das ist gut, das sind die Amis, wo ich auch dachte, das ist lustig, so wie es heißt, oh, zum Glück haben die Amis Drohnen in Gegenden, die sie nichts angehen, so dass die Wahrnehmung davon ändert sich dann ganz schnell auf einmal. Und so auf dem Rückweg ein Stück weiter.
So ein bisschen Big Brother watching you.
Ja, genau. Und wie man dann auf einmal sagt, Mensch, ist das prima, dass es diese ganze Überwachungstechnik gibt. Wie toll. Und da waren dann am Checkpoint auch so Amis, also so ganz offensichtliche. Die haben dann auch Uniform mit Flagge an, weil die sagen, wie soll ich mich hier verstecken? Also so ein Typ so 2x2 Meter breit irgendwie mit kurzgeschorenen Haaren und so einer Ami-Sonnenbrille, der sagt, ja, was soll ich sagen? Ich bin Kurde oder was? Ja. Funktioniert ja auch nicht. Und hat gesagt, pass auf, könnt ihr mal hier abbiegen? Wir wollen mal kurz mit euch tratschen, was da war. Sagt, klar, Kontakte haben ist immer gut. Und zum anderen, ich habe ja nicht mal was Geheimes gesehen oder es geht ja nicht mal um Quellenschutz oder irgendwas. Dann sagten die ja irgendwie, das war nicht so klug, ne? Habt ihr den Fluss gesehen? Ja, auf der anderen Seite ist der IS. Mhm. Dann sagt, okay, das war ganz schön dicht. Sagt, aber wir wussten es nicht, also genau darum geht's ja. Und die hatten halt so Satellitenfotos oder Drohnenfotos und hatten das genau eingezeichnet und haben dann auch gezeigt, wo wir ungefähr waren. Sagt, okay, das war echt ein bisschen dicht, das war ein bisschen blöd vielleicht. Und dann sagt er, okay, die Frage mag blöd klingen. Wer genau seid ihr, dass ihr das habt? Also so Amis, okay, die guckt mich so an, so wie, weißt du, wie wenn du beim ZDF reinkommst und sagst, was ist denn das hier für ein Fernsehsender? sagt CIA, Field Office, so. Sagt, ach so. Okay, hallo, lernt man die auch mal kennen. Der sagt, gut, sind halt auch Marines und alles Mögliche da. Und sagt, ja klar, also so ist halt, die einen holen die Daten, die anderen arbeiten sie auf, die anderen fahren unten rum, logisch. Die waren extrem offen mit allen Informationen. Er sagt, ich bin aber Journalist, also nicht, dass es dann nachher ist, das hätte man nicht sagen dürfen. Sagen die, ey, das habe ich auch oft gehört, vor allem von Amis und von Israelis. Die haben gesagt, zum einen, das glaubt dir keiner. Also,
na dann, erzähl mir alles.
Und die andere Sache ist, die anderen sagen, wundert mich nicht. Aber es wird doch nicht, also entweder sagen die das eine oder das andere, aber eine andere Reaktion kommt doch nicht. Ich sage, ja, das ist sehr pragmatisch wieder. Und die haben gesagt, dass wir hier Satelliten und Drohnen haben, ist doch kein Geheimnis, die siehst du doch. Und nur weil hier gerade keiner ist, der die fotografiert, ja, aber es ist kein Geheimnis, ne? Und die haben dann halt nur gesagt, wenn ihr sowas nochmal macht, sag vor Bescheid. Und haben uns halt eine Visitenkarte einfach gegeben. Und gesagt, geil, das soll ja anrufen oder wie?
Sag, sorry, aber Visitenkarte mitten
so geil.
Auf diesem Feld an der Front.
Oder auch das andere war DIA, also Defense Intelligence Agency, also so die ganzen Dinger, die man so nicht kennt im Alltag. Oder die
aus dem Film, ne?
Ja, genau, da sagt so, was gibt's wirklich? Also, und das fand ich schon spannend, weil wir das wirklich in den nächsten Jahren genutzt haben. Also man erreicht immer irgendwen. Da gesagt haben, pass auf, wir wollen da und dahin fahren, zum Beispiel Shingal oder irgendeine gefährliche Gegend, geht das gerade? Oder und dann sagen die mal, ey, so zum einen, wir sind nicht euer Dienstleister, aber wenn, dann fahr nicht über die Stadt oder fahr nicht darum oder irgendwie sowas. Also sie waren schon also überraschend offen und entgegenkommend, wenn es um Sicherheit ging. Das habe ich auch, hat mich sehr gewundert. Und an dem Tag haben wir dann keine IS-Leute oder irgendwas gesehen. Später, war schon ein Jahr später, da hatten wir halt so Sachen, also gesehen, so durchs Fernrohr oder durch die Kamera ab und zu, dass sich was bewegt schon, aber keinen Kontakt. Da als dann die ersten gefangen genommen waren, so, glaube das war ein Jahr später oder zwei, aber da habe ich halt welche im Gefängnis oder wie man es nennen will, so einem provisorischen Loch halt irgendwie gesehen. Die sprachen aber nur Arabisch und also waren lokale IS-Leute und wollten auch nicht groß sprechen. Mhm. Und dann gab es einmal ein sehr cooles Missverständnis, so über, wenn man über mehrere Sprachen übersetzt, da haben die gefragt, ob ich welche sehen will oder so. Ja, also immer, weil das ist ja das Interessante. Also eigentlich ist ja spannend, warum machen die mit? Und gut, im Kern, weil es Terroristen und Deppen sind, kann man sagen. Was anderes habe ich nie erfahren. Es
sind ja auch viele aus Deutschland dahin
gefahren. Nur da war es dann so, dann sind wir halt so ein Stück weitergegangen. Und da war so wirklich wie so ein Müllcontainer voll Leichen einfach oder eher Leichen in Teilen, also von einem Luftschlag, die sie eingesammelt hatten.
Die Amis?
Von IS-Leuten. Also Amis haben Luftschlag gemacht, IS-Ding ist hochgegangen.
Ach so.
Und um dann die, also um sicherzustellen, dass da nicht die Leichen verwesen und Leute krank werden, haben sie die einfach in wie so Müllcontainer gepackt. Hm. Sagt, okay, das mit IS-Leute sehen, da ist irgendwas bei der Übersetzung schiefgegangen. Danke, aber so war das nicht gemeint. Also da gab es zum Teil echt bizarre, komische Sachen, die dann so passieren, ja.
Und ja, ich meine, du hast ja auch schon gesagt, dass du quasi so ein bisschen auch mit vielen Zufällen von einem zum anderen gekommen bist. Ja. Nur jetzt die Beschreibung, um nach Erbil zu kommen, indem du dann da über fünf Ecken sozusagen in irgendein Auto gestiegen bist. Du hast ja auch auf diesen oder in diesen Jahren ja sehr viele hochrangige Politiker, Politikerinnen oder überhaupt irgendwie wichtige Personen kennengelernt. Hm. Wer war das so? Beziehungsweise ich habe jetzt nur gelesen, dass das natürlich auch so Leute wie, Masoud Barzani, der ehemalige Präsident der autonomen Region Kurdistan zum Beispiel. Und wie war das für dich, beziehungsweise wie hast du die kennengelernt und was hat dir das dann auch am Ende gebracht? Weil du hast ja auch gesagt, die ganzen Kontakte konntest du ja irgendwie auch immer nutzen.
Ja, das war ganz interessant. Zum Beispiel, als wir in Mosul waren, habe ich danach Interviews gegeben, da im Fernsehen vor Ort, weil die gesagt haben, hey, da war ein westlicher Journalist da, das ist eine Meldung wert. Und daraufhin haben Leute gesehen, dass ich da im Fernsehen war, also haben die gesagt, hey, der ist wichtig, also zum Beispiel Generäle, die gesagt haben, den will ich sprechen. Dann habe ich wieder auf Facebook und Twitter gepackt, ich habe jetzt den und den General getroffen, woraufhin wieder Fernsehsender sagten, oh, der kennt den, der ist wichtig. Also das war so ein Perpetuum mobile. Und das hat sich dann recht schnell ergeben, dass ich bei Gouverneuren oder so saß, schon bei 2013 war das schon. Da habe ich schon mit dem Gouverneur von Duhok zum Beispiel zu Mittag gegessen und ihn ausgefragt über die Sachen. Was ich da auch spannend fand, ich hatte dann auch gesagt, wir sind also so ganz andere Themen, die gerade nicht aktuell sind, aber wie ist es mit Schwulen und Lesben hier oder mit, ich weiß nicht, was allmöglichen. Und fand es total spannend, dass sie da ganz offen drüber geredet haben. Also so und sagten, also so und auch Probleme angesprochen haben. Zum Beispiel, da haben die gesagt, ja, Schwule geht hier noch. Lesben wird als echt was Ekliges gesehen. Wo ich dachte, lustig, in Deutschland ist es so eher das Gegenteil, so von den homophoben Leuten, da dann eher gegen Schwule als gegen Lesben. Und zum Beispiel, man kann da als schwules Paar zusammenleben, solange man kein schwules Paar ist. Also so, man kann sich auch das Bett teilen aus rein praktischen Erwägungen, weil man da nicht zwei Betten kaufen muss. Da hat kein Nachbar was gegen. Aber wenn man schwul ist, könnte es schwierig sein.
Also man darf es öffentlich nicht zeigen im Grunde.
Ja, ne? Also sagen, du kannst schon Hand in Hand draußen rumlaufen und dir im Bett teilen und 20 Jahre zusammenleben.
Aber diese Bezeichnung sozusagen,
oder sich so bezeichnen. Aber dann sind es halt zwei Junggesellen, die aus rein praktischen Gründen das Bett teilen seit 20 Jahren.
Also so,
und sagte so, das ist nicht gut, aber es ist auch nicht schlecht. Also so, gerade im Vergleich zum Rest, drumherum ist es exzellent. Und zumindest du kannst so leben de facto. Du kannst halt nicht so offen erzählen, was, sagen wir, für unsere Verhältnisse blöd ist. Aber wo ich denke, naja, da sollte man es hier nicht auf so ein hohes Ross setzen. Also Homophobie haben wir selber genug. Ne? Ja. Und dann war es aber so, dann bin ich mal eingeladen worden zu einer Podiumsdiskussion in der Uni, also nur als Zuschauer, ich habe nicht mitdiskutiert. Und da saß der Premierminister mit bei. Und
von
Kurdistan, genau. Mit dem habe ich dann gesprochen und ein Foto gemacht. Und dann hieß es, boah, guck mal, der kennt den Premierminister, der ist ja echt wichtig. Und das ging so hin und her. Und dann bin ich halt, war ich bei einem anderen Politiker, der Nachbar vom Präsidenten ist, zum Abendessen. Und der Präsident bekommt zum Beispiel Wein und Sekt und sowas immer wieder geschenkt und trinkt es halt nicht. Aber er hat wie so eine Sammlung oder so davon, immer wieder so ein paar Flaschen da. Und die sagt, nee, willst du Wein trinken? Dann gehen wir eben nach nebenan und fragen. Und ich auch dachte, wie geil, klingelt so beim Präsidenten, ey, kann ich eine Flasche Wein haben? Sie haben gesagt, ja, tatsächlich so funktioniert das. Er sagt, nee, will ich gar nicht, aber können wir zum einen trotzdem rübergehen und zum anderen, ich will mal die Garage sehen. Aus einem ganz trivialen Grund. So bei diesem ganzen, also so wie immer, es gibt die Fanboys, die sagen, wie geil alles ist und die anderen, die sagen, wie schlimm und korrupt das ist. Und also angeblich haben die eine Garage voll goldener Ferraris und Riesenanwesen im Ausland und Privatjets. Nur nutzen sie das immer nicht, damit man es nicht im Fernsehen sieht. Ich denke, okay, geil, das heißt, sie kaufen den ganzen Scheiß und benutzen es nicht. die Story ist ja total schlüssig. So. Und da habe ich gesagt, kann ich die Garage sehen? Aus wirklich genau diesem Grund. Hm. So, klar, gehen wir hin und klingeln. Wie geil. Also wie anders die Welt doch ist. Ich sagte, ja klar, es ist jetzt nicht so geil, die Garage. Da war halt so ein gepanzerter Landcruiser. Mhm. Gut, das ist so üblich.
Und nicht vergoldet.
Nee, auch sogar mit Sitzbank hinten drin, nicht mal mit Einzelsitzen. Also mhm. da gibt es so Executive-Varianten mit so, richtig geil.
So richtig spartanisch.
Ja, der war so, also sagen wir von dem, was man von der Stange kaufen kann, schon die Luxus-Variante, aber das, was man halt so beim Toyota-Händler sieht. Nichts anderes jetzt. Und
vielleicht waren die ja irgendwie im Keller oder so, oder in so einem unterirdischen Bunker.
Nee, genau, also so gar nichts. So,
das,
so,
das ist alles nur Blödsinn.
Ja, und das ist schon ein fettes Haus, also so eine, aber nicht mal eine Villa, sondern, also ich habe so Freunde, die sind Unternehmer in Deutschland, die haben größere Häuser. Also es war nicht mal, jetzt nicht mal der Goldene Palast oder so. Also
mit, aber vielleicht für kurdische Verhältnisse vielleicht schon ziemlich groß.
Naja, nee, oder eher sind da die Häuser ja riesig. Das wundert mich immer wieder. So. So eine normale Familie hat da so 200, 250 Quadratmeter. Oder ein Single-Apartment, wenn man das da kaufen will, das hat so 70, 80 Quadratmeter. Mhm. Also es ist alles großzügig. Und sagen wir so, bei diesen so mehr oder minder Privathäusern von den Politikern habe ich es dann immer wieder erlebt, da kommt man rein und es gibt wie so einen Warteraum, wo man jemanden so zwischenlagern kann. Und dann gibt es oft ein Wohnzimmer, so ein riesiges Ausladendes, wo man 30 Leute oder sowas hinsetzen kann, mit so zwei oder drei Eingängen, sodass man sozusagen jemanden in den Warteraum setzen kann, die anderen rausschmeißen und ihn durch eine andere Tür dann rein, also sodass man da schon so wie so Meetings machen kann. Aber das ist auch nicht gigantisch und auch nicht, es ist so, sagen wir, also bei Weitem nicht das, was mir versprochen wurde bei den ganzen Gerüchten. Und das Lustige fand ich, wie normal die Leute waren. Das hieß nicht, oh, und hier, das ist der Präsident und jetzt verneig dich und küsst die Füße oder so. Und sagte, ja, hallo, schön, dass du da bist. Was machst du denn hier? Also so wirklich, wie wenn man so zum Kumpel vom Nachbarn geht oder so. Und dann haben die zum Beispiel auch immer gesagt, was können wir für dich tun? Ich dachte, keine Ahnung. Ich will Sachen sehen. Ich will Sachen angucken. Ich will irgendwie, keine Ahnung. Sagt, ja, da ist zum Beispiel morgen, keine Ahnung, irgendein Empfang wichtiger. Willst du da hin? Da lernst du Leute kennen. Sagt, ja, klar. Oder, was weiß ich, zum Beispiel hatte ich gesagt, wie ist denn das zum Beispiel in Shingal? Also Shingal ist ja, wo die Jesiden leben. Oder das, wenn man dann deine letzte Folge gehört hat, kennt man das ja im Detail. Also eine religiöse Minderheit, die vom IS versucht wurde auszulöschen, schlichtweg.
Genau, Genozid, also Völkermord.
Genau, und was ich da so übel finde, die zählen ihre Völkermorde. Also sie haben gesagt, ja, das war der 74. Völkermord an den Jesiden. Ich dachte, also was ist jetzt schlimmer, dass sie es zählen oder dass sie bei 74 sind? Also und wie viele musst du haben, dass du sagst, ey, lass mal eine Liste anlegen. Sicher ist sicher. Also so, das, also selbst bei Juden kenne ich es nicht, bei denen es ja auch genug Fälle gab. Also ich fand es so bizarr. Und das war am 3. August 2014 und am 15. Januar 2015 war ich da. Also da war die Lage da schon besser, aber es war halt relativ frisch. Und da war es zum Beispiel so, ich habe gesagt, kann ich nach Shingal? Weil es gibt 1 Million Gerüchte, was passiert ist und wie, so wie immer in alle Richtungen, von da ist gar nichts passiert, über alle tot, bis hin zu, die Amis haben das ja eigentlich gemacht. Also es ist ja immer auf der Welt, die Amis oder die Israelis stecken in Wirklichkeit hinter oder doch nicht. Also es gibt immer zig Gerüchte. Ich sagte, ich will hin und ich will nach Möglichkeit Leute sprechen, die da waren. Dann haben die gesagt, ja, okay, ja, dann man sagt, kann ich alleine hinfahren. Also weil ich eigentlich nehme ich immer einen Leihwagen und fahre selber, damit mich niemand irgendwo hinfährt oder mir nur das zeigt, was ich sehen soll oder so. Also das, da habe ich immer Sorge vor, auch wenn das da nie passiert ist. Dann haben die gesagt, das geht in dem Fall nicht. wir holen dich ab, wir geben dir einen Konvoi mit, weil das ist echt gefährlich, die Strecke dazwischen. Und dann bin ich von Militär und Nachrichtendienst zusammengefahren worden in so einem 3- oder 4-Wagen-Konvoi. Und die haben mich aber wirklich dahin gebracht, zu den Leuten auch, die dort gekämpft haben gegen den IS. Also zum Beispiel Kasim Shesho, der Löwe von Shingal, der als Jeside mit 7 Leuten am Anfang sich dagegen gestellt hat. Und den im Prinzip maßgeblich zu verdanken ist, dass Scherfedin, also ein Heiligtum der Jesiden, noch steht, also weil sie das verteidigt haben. Und der spricht auch Deutsch, weil der auch hier gelebt hat oder seine Familie hier auch noch lebt. Das war halt auch absolut irre, weil man dann ohne Dolmetscher mit den Leuten, die es selber mit eigenen Augen gesehen haben, direkt sprechen kann. Ich denke so, und das sind ja die Quellen, die ich haben will.
Ja, und was hat er so erzählt?
Das war ganz interessant, weil ich habe gesagt, erstmal, es gibt so die Story, da waren 10.000 Peschmerga stationiert und dann kamen irgendwie 5 IS-Leute und die Peschmerga sind weggerannt und haben alle verraten. Mhm. Und es gibt die Story genau andersrum. Und ich hatte aber durch Zufall im Juli 2014 mit dem General gesprochen, mit dem Peschmerga-General, dessen Gebiet das ist. Also einen Monat vorher, wo der mir erklärt hat, dass sie im Prinzip niemanden in dem Gebiet haben und nur mal so Patrouillen schicken zum Gucken. Das war auch interessant, weil das ist so ein Gebiet so groß wie Saarland und da hieß es, da ist der IS. Der hat gesagt, das ist Wüste. Da kannst du sagen, das ist IS oder Peschmerga oder irgendwas. Das ist, da ist ja keiner, der sozusagen die Fläche hat, sondern am Rand stehen ein paar. Und deswegen können sie da durchfahren und wollen erstmal zählen, wie viele IS-Leute sind denn da oder was ist da los? Und diese beiden Storys passten dann irgendwie schon nicht zusammen. Und die vor Ort haben mir dann erzählt, na, das war so, der IS kam mit wenigen 100 Leuten, also mit ein paar Dutzend Pickup-Jeeps, so 10 bis 20 Leute oder so drauf. Aber im Ort Shingal, also bei Shingal ist auch so, es gibt die Gebirgskette Shingal, die Region Shingal und den Ort Shingal. Das ist auch immer ein bisschen schwierig, was der meint. Hm. Und die sind halt zum Ort Shingal gefahren, weil der zwischen dem IS-Gebiet in Syrien und zwischen Mosul liegt. Also da ist so die einzige Straße in der Gegend und da lag Shingal drauf. Also zum einen lag es im Weg und zum anderen waren da Jesiden, die sie halt scheiße finden und ermorden wollen. So. Und dann haben sich aber ganz viele aus dem Ort angeschlossen, die wir auf Kommando wussten, dass es jetzt losgeht. Also wie so Schläfer, nur ein großer Teil des Ortes irgendwie. Und dann waren es wohl Tausende, also Hunderte, Tausende, wenige Tausend, die sich sozusagen formiert haben gegen die Jesiden.
IS-Leute.
IS-Leute, ja. Mhm. Und auf der anderen Seite, da ist sozusagen im Süden liegt Shingal, der Ort, dann kommt das Gebirge. Und dann kommt sozusagen die Straße in Sicherheit Richtung Kurdistan, Irak. Und auf der anderen Seite vom Berg oder auf dem Berg waren so mehr oder minder 1000 Peschmerga auf die Fläche verteilt. Oder also nicht nur auf dem Berg, sondern so groß wie Saarland auf so eine Fläche verstreut. Und die sind dann abkommandiert worden, weil es hieß, wenn hier jetzt tausende IS-Leute kommen und ihr steht da versprengt mit ein paar alten Waffen, das ist halt Suizidkommando, also zieht euch zurück, weil sonst lasst ihr euch nur abknallen. Mhm. Und da muss man halt gucken, was man macht, wann man wiederkommt und so. Und es gab halt diese Story, dass da 10.000 Peschmerga dann am Stück abgerückt sind. Da habe ich auch gesagt, dass man Leute abzieht, glaube ich. Aber wenn 10.000 hochbewaffnete Peschmerga gegenüber ein paar hundert Idioten wären, das ergibt doch auch strategisch keinen Sinn. Und warum gibt es nicht eine einzige Aufnahme, wie die abziehen? Weil selbst wenn man 50 Leute auf den Laster lädt, dann wäre das ja eine 200 Laster lange Kette. Die muss doch irgendjemand fotografiert haben. Mhm. Und es gibt halt diverse Aufnahmen, wie so ein paar Pickups und so ein paar Laster fahren, wo ich sage, ja, das deckt sich ja mit der Geschichte, dass da einige hundert oder tausend oder so in dem Bereich abgezogen wurden. Also es sind halt nicht 10.000, das ist schon mal ein Unterschied. Und das konnten mir halt die Leute da vor Ort erklären. Und die haben gesagt, ja, das war so, die sind schon gegangen, klar. Aber sie hätten halt mitfahren können, nur sie haben gesagt, wir verlassen noch nicht unsere Heimat und unser Heiligtum und die ganzen anderen Leute, also weil da leben halt zehntausende Jesiden, die konnten nicht auf einen Schlag weg, also alleine, weil es gar nicht genug Fahrzeuge und so gibt. Und dann ein paar Leute haben halt versucht zu fliehen, ein paar sind da geblieben und am Ende sind sie im Großen und Ganzen abgeschnitten worden vom IS, sodass die Jesiden in den Bergen saßen im Hochsommer, also wo es da zwischen 40 und 50 Grad heiß wird und dann ohne Versorgung schlichtweg verdurstet sind auf dem Berg. Also nicht mal sozusagen in den Kampfhandlungen gestorben, also auch und entführt und alles, aber auch ein großer Teil schlichtweg in der Sonne verdurstet. Mhm. Also auch so grausam, wie man sich's vorstellen kann. Und dann haben aber sozusagen schon in dem Moment, wo der IS dort angegriffen hat, haben JPG-Kräfte, also die kurdischen Kräfte aus Syrien, Rojava, angefangen, wie ein Fluchtkorridor von ihrer Ecke aus rüber frei zu kämpfen und sind danach, ich meine, 2-3 Tagen da angekommen. Da haben wirklich einen kompletten Korridor gehabt, durch den dann Tausende, Zehntausende Jesiden, also die, die noch laufen konnten, die noch überlebt haben, dass sie die in unglaublichen Mengen gerettet haben und dann halt gesagt haben, Leute, wollt ihr hier bei uns bleiben, ansonsten weiter nach Norden und wieder zurück nach Kurdistan, Irak. Also so die Wege stehen euch offen. Und das, und dadurch ergibt sich halt für viele Jesiden von da das Bild, dass sie sagen, die Peschmerga sind abgehauen, aber die JPG hat uns gerettet und sagt, ja, für die war es ja auch so. Auf der anderen Seite kann ich sozusagen militärisch verstehen, dass die Peschmerga abziehen, weil die sagen, das ist ein Himmelfahrtskommando und das ist weit außerhalb unserer eigentlichen Zuständigkeit. Nur das sind halt zwei sehr verschiedene Betrachtungen von der gleichen Situation. Und jetzt ist es so, dass halt viele Jesiden in Kurdistan, Irak in Sicherheit leben, aber natürlich sagen, denen trauen wir nicht richtig. Oder das ist so, so halb-halb. Also ein sehr schwieriges Verhältnis, dass sie sagen, die kümmern sich jetzt um uns und wir leben hier in Sicherheit und die sind gut zu uns, aber das vergessen wir nicht. Und das ist auch eine richtig schwierige Lage irgendwie, wenn der ihn jetzt behütet, jemand ist, dem man nicht richtig vertraut. Also so das hat so keine Zukunft. Also es ist so ein schwieriges, unklares Verhältnis. Und sie können halt viele von ihnen nicht wirklich zurück, weil Shingal zwar so einigermaßen sicher ist, aber so der richtig große Wiederaufbau und die richtig stabile Sicherheit gibt es halt auch nicht da. Und das ist einfach so eine total verfahrene Lage. Also nicht mal, dass sie sagen, ich bleibe hier, weil hier fühle ich mich wohl und sicher und hier ist super, sondern dass sie sagen, es sind alles so zweite Wahllösungen, egal wie man es dreht und wendet.
Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren? Du wirst exklusiv eingeladen, wenn das Who and Who der Nahost-Expertinnen bei Konferenzen, Workshops und Lesungen zusammenkommt. Du wirst regelmäßig auf dem aktuellsten Stand sein, was in der Region so los ist und diese komplexen Zusammenhänge verstehen. Du bist bei Ausstellungen, Fotopreisen oder du kannst kulinarisch eintauchen und lernen, wie man Hummus, Tabouli und noch mehr leckere Hausmannskost aus der Region selbst kocht bei unseren Zenit-Kochkursen. Ja, und es gibt noch vieles, vieles mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren und das für nur 79 Euro im Jahr. Und hey, liebe Studentinnen, Studentinnen, ihr kommt schon für 49 Euro in den Club. Die Mitgliedschaft bündelt alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht, die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit, insbesondere in den muslimischen Ländern, einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Also es ist interessant, dass du das sagst, weil natürlich mit der Folge oder als ich mit Düzin Tekel darüber gesprochen habe, war das natürlich also ähnliche Geschichten, beziehungsweise sie hat natürlich da auch nochmal viel mehr zu dem Thema gemacht, weil sie ja auch selber betroffen ist, sozusagen. Das war natürlich auch sehr eindrücklich und genau, sie hatte das auch in ihrem neuen Dokumentarfilm den vielen Jesiden und Jesidinnen, die da in dem Gebirge verdurstet sind. Da gab es auch Bilder dazu, das war ziemlich heftig, also kann man nicht anders sagen. Und sie ist da eben damals in dem Film mit einer Jesidin, die eben zurück wollte oder zumindest mal ihr Geburtsort oder da, wo ihre Familie lebte und sie lebte und dann der IS gekommen ist, dann sozusagen einfach mal zurück, um ja an den Ort des Schreckens so. Ne? Und es war wohl auch so, weil du es ja auch gesagt hast, da hinzukommen in dieser Region ist schon schwer genug eben nicht ganz sicher. Und für sie war das nämlich auch, also natürlich nochmal emotional, nochmal eine sehr schwierige Situation. Ne? Ja, und dann das so wieder zu erleben. Ne? Also ich glaube, das ist ja egal, wenn dir irgendwas Schweres widerfährt und du an den Ort des Verbrechens sozusagen wieder zurückkommst.
Ja, und es ist ja nicht so, wenn man heute nach Deutschland zurückkommt und man hat den Zweiten Weltkrieg erlebt, dann kann man sagen, oh schön, jetzt ist es hier eine gute offene Welt. Aber das ist da ja auch nicht, dass man sagt, okay, und jetzt gucke ich es mir in schön an und vielleicht heilt das einen Teil des Leids, sondern es ist halt immer noch eine Scheißlage. Mhm. Also das, denke ich, macht es auch schlecht. Es gibt da auch noch eine Sache auf dem Berg. Es gab einen Rettungshubschrauber, der hin und her gependelt ist ein paar Mal, der Wasser gebracht hat und ganz wenige Leute ausgeflogen hat. Und das fand ich interessant, weil das war eine kurdische Organisation, Rwanga. Der Heli und die Piloten waren Irakis und geholfen haben sie halt den Jesiden. Wo ich dachte, also die drei Gruppen, die so in verschiedenen Konstellationen Probleme miteinander hat, da hat man halt zusammengearbeitet. Mhm. Und der Heli ist abgestürzt im Gebirge und der liegt da immer noch. Also er liegt neben der Straße einfach ein riesiger, so ein Mi-8, ein riesen russischer Hubschrauber. Mhm. Und da hatte ich auch immer gesagt, da würde ich eigentlich gerne eine, also den, der liegt so ein bisschen die Böschung runter. Mit einem großen Kran könnte man den halt bergen und oben hinstellen und halt irgendwie eine Art, wie so eine Plakette oder so dran und sagen, ey Leute, hier haben alle zusammengearbeitet zur schlimmen Zeit. Und das in irgendeiner Form so zu formulieren, dass man halt das Positive rausstellt. So, wenn die Not groß ist, geht's doch hier mit den Gruppen, die sich, also die immer wieder Probleme haben. Es gibt doch bei allen die Guten, die zusammenarbeiten, also daran irgendwie erinnern. Das hatten wir jetzt schon seit 2 Jahren vor, sowas irgendwie zu machen. Und das ist auch irre kompliziert so, wie formuliert man es auf 2 bis 3 Sprachen? Und also sozusagen man hat 3 Sprachen und 3 Kulturkreise, die sich überschneiden. Also man hat so 8 bis 9 Varianten sozusagen, in denen die Formulierung passen muss, dass man niemanden auf die Füße tritt, aber trotzdem sozusagen das, was man ausdrücken will, dieses Positive rausstellt. Und es gibt auch Leute, die sagen, wollen wir einfach nicht, weil die meisten von den anderen sind ja scheiße. Mhm. Man sagt, ja, aber genau das ist doch der Punkt. Also zu sagen, ja, jein, aber wie wäre es, wenn wir eben auf die gucken, die ihr Leben gelassen haben, um einander zu helfen? Mhm. Also so. Und im Moment kommt man auch überhaupt nicht mit schwerem Hebegerät und so weiter hin. Ich hatte damals mit den Amis gesprochen, also mit Marines, und gesagt, ihr habt doch so richtig krasse Kräne, also so gepanzerte Kranwagen, die aussehen wie so Mad Max-Fahrzeuge. Könntet ihr das Ding nicht hochheben? Und die haben gesagt, ja, ja. Also zum einen, sie finden das positiv. Also grundsätzlich wäre es möglich. Also es ist nicht, dass sie sagen, sowas können sie nicht machen, sondern so im Sinne von Wiederaufbau und so weiter dürfen sie sowas machen. Und sie haben irgendwo im Irak so Wagen. Also es wäre jetzt nicht, dass sie sagen, machen wir mal eben. Aber im Prinzip, wenn sowas weitergeht, dann könnten sie grundsätzlich also schon helfen. Mhm. Da ich auch gesagt, sowas, also so Sachen in den Gegenden will ich deswegen eigentlich gerne mal machen, um einfach so die, na, so die paar Lichtblicke rauszustellen oder sowas. Und das ist halt auch so kompliziert, weil die Narben sind halt so tief. Also nicht mal, dass die sagen, die sind alle doof, sondern dass sie einfach sagen, ja, aber gut sind sie halt auch nicht alle. Und warum soll ich jemanden, also ich möchte ihn lieber ignorieren, ich will ihm nichts Böses. Aber warum muss dann der Heli dastehen, dass ich ihn sehe oder sowas?
Vielleicht noch dran zu erinnern.
Auch. Ja, genau. Das ist halt auch so, ich denke, also ich habe da auch viel mit so Museen oder Ausstellungsmachern gesprochen in Kurdistan über Erinnerungskultur und so. Und wie wir in Deutschland, also sowohl über Nazi-Regime als auch DDR-Regime, kann man hier völlig offen am Abendessentisch reden. Und die Meinungen sind halbwegs klar oder zumindest so im Kern klar. Und dann bei DDR sagt ja auch niemand, die Regierung war geil, sondern die Leute sagen, ja, aber ich konnte da zum Beispiel gut leben oder so, da geht es dann auseinander. Aber ich denke so, und wir haben staatlich finanzierte Aufarbeitung von beiden Sachen. Also sozusagen die Regierung macht jetzt mal salopp gesagt ihre Vorgänger schlecht. Mhm. So könnte man es ganz, ganz stumpf ausdrücken. Was ja in anderen Ländern eine Unmöglichkeit wäre. Also egal, was passiert ist, da würde man kein schlechtes Wort drüber verlieren, das wird totgeschwiegen. Und das ist für Deutsche so normal. Und im Rest der Welt, die bewundern das und sagen, das, also wie könnt ihr denn so schlimme Sachen wie die Nazi-Zeit so offen erklären und sogar sagen, so ja, in der eigenen Familie gab es Nazis oder sowas. Also da ist das, das ist ja, das ist was, wo man hier sieht, wie man mit umgehen kann. Und was ich dann auch sehe, in Sachen wie Halabja Memorial oder was auch so bizarr ist, es ist so wir. Vorm Halabja Memorial, also an der Einfahrt, wirbt die irakische Luftwaffe für Jobs. Wo ich dachte so, wollt ihr mich verarschen oder was? Ich dachte erst, das sei ein Scherz oder das sei wie so ein historisches Poster, was so wie so ein kritischer Beitrag da steht. Nee, das ist eine aktuelle Werbeanzeige. Ich dachte, das ist. Und dann dachte ich ja, okay, die Firma, die hier den Anstrich fürs Holocaust-Mahnmal gemacht hat, die hat ja auch Zwangsarbeiter gehabt. Also das ist auch nicht weniger wir. Aber trotzdem, da gibt es so Sachen, ist unverständlich. Mhm. Und jetzt, es gibt ja das IS-Museum über den Kampf gegen den IS und es gibt viel über die Saddam-Zeit und das sind richtig gute Museen, richtig gut gemacht. Das nimmt halt niemand wahr. Und jetzt ist halt die Planung für ein Peschmerga-Museum sozusagen und ein Kurdistan-Museum. Das Kurdistan-Museum hat sogar Liebeskind die Entwürfe für gemacht. Mhm. Unglaublich geiles Zeug. Das ist dann gestoppt worden 2014 oder 2015, weil halt das Geld erstmal ausging. Und für das Peschmerga-Museum, da habe ich letztes Jahr die Pläne gesehen. Und das ist auch irre gut gemacht, auch Peschmerga und IS und so weiter. Wo man sagt, da gibt's also immer mehr Ansätze, das auch modern zu erfassen, aber so, dass es auch zu der Zielgruppe passt. Und das finde ich auch so interessant, weil man sieht, da geht es weiter, da geht es voran und da gibt es irgendwie Gemeinsamkeiten, über die man sprechen kann, so wie man halt Geschichtsbewältigung macht und sowas. Und wie man ja auch hier, also in Deutschland sieht, so, wir hatten das Schlimmste, was es gab und hier leben die Leute friedlich zusammen. Das sehen wir hier im Museum immer wieder, was ich total abgefahren finde, was so überhaupt nie in meinem Kopf vorher war. Als so viele Flüchtlinge jetzt erstmal in Deutschland ankamen, haben wir ja 5000 Tickets verschenkt an irgendwelche Organisationen, die mit Flüchtlingen zu tun haben und gesagt, pass auf, die Leute zum einen haben die wahrscheinlich Langeweile, ganz trivial, und zum anderen wissen viele nicht viel über deutsche Geschichte, weil so, die haben sich ja nicht sozusagen nach geschichtlichem Interesse ihr Land ausgesucht, in dem sie jetzt landen. Komm mal vorbei und zeig denen das. Dann haben die oft so in Kleingruppen so Führungen gemacht, dass sie es halt vor allem in Arabisch oder so erklärt haben. Und ein Effekt bei ganz vielen von den Gruppen war, dass die gesagt haben, boah, so kaputt war das. Und jetzt ist es so aufgebaut, so okay, dann können wir das auch. Und dass es denen halt so Hoffnung gegeben hat, dass die gesagt haben, okay, also sozusagen, wenn ihr das schafft, dann können wir das schon lange. Das ist total spannend, weil ich das nie als Aspekt irgendwie im Kopf gehabt hätte. Und weil für uns ja so klar ist, wie kaputt das hier alles war und total offensichtlich. Man merkt, ja klar, aber umgekehrt, fragt mal hier jemand, wie Bagdad vor 50 Jahren aussah, da ist das Wissen nicht besser.
Ja, das ist schon spannend auch in Ländern, die eben unter ständigen Konflikten leiden, da ist es natürlich eine Dauerbelastung und als wenn du jetzt sozusagen, ich sag mal, Zweiter Weltkrieg, der dann irgendwann vorbei war und dann eben sozusagen Zeit war zum Aufbauen, ne? Also ich meine, ich sehe das jetzt nur so als Beispiel Gaza, kenne ich jetzt persönlich nur, weil ich mal da war und wo ja quasi Dauerkrieg ist und im Grunde, wenn die einmal den Hafen aufgebaut haben, dann wird der sofort beschossen und ist dann wieder kaputt und dann fangen die wieder von vorne an. Ja, und man hat da nie so eine durchgehende Zeit, wo es mal läuft. Es gibt gar nicht. Also so habe ich das jetzt erlebt dort. Und aber es ist interessant, was du sagst, auch mit der Verarbeitungskultur. Ich glaube, da sind wir Deutschen auch ziemlich groß und weit. Also wenn man sagen kann, dass wir das gut machen, ja, ist ja auch die Frage. Ne? Andere würden sagen, warum macht ihr das? Ich kenne auch Länder wie beispielsweise Libanon, die ihren eigenen Bürgerkrieg überhaupt nicht verarbeiten wollen, auch nicht, weil die ganzen Politiker, die damals beteiligt waren, alle noch in der Regierung sind.
Ja, das kennen wir ja von früher.
Genau. Ja. Die haben überhaupt keine Lust, dass irgendwer plötzlich rauskriegt, oder eigentlich wissen es ja alle, aber dass da irgendwas ans Licht kommt. Also ist total interessant, deswegen gibt es eben auch keine Aufarbeitung. Ich finde es nur trotzdem sehr interessant, wir haben natürlich jetzt über ein sehr schweres Thema oder sehr schwierige Themen geredet, aber so, um mal nochmal wieder auf eine andere Richtung zu kommen, wo ich auch mit dir drüber reden wollte, weil du hast ja eben auch, was ich schon erwähnt habe, dieses Buch geschrieben, Fronturlaub, wo du natürlich über diese Erlebnisse, die du jetzt ja auch geschildert hast, schreibst, aber eben auch, was du auch am Anfang schon erwähnt hast, ja auch ein bisschen erklären willst, dass eben, ja, Kurdistan ist eben auch nicht Irak, Irak ist auch nicht die Welt oder die Nachbarländer, also wie das eben so ist, ne? Kein Land gleicht dem anderen. Und trotzdem denken ja natürlich jetzt erstmal so, beim Irak denken die meisten dann eher an so eine, ja, zerstörte Mondlandschaft, weil man das eben aus den Nachrichten kennt, Bagdad, wie es dann irgendwie zerbombt wird, ne, so was man noch so vielleicht von früher, weiß ich, 2003, 2004, was eben, wo ich mich noch so leicht dran erinnern kann, wo man damals, glaube ich, auch noch auf die Straße gegangen ist, um gegen den Krieg zu protestieren oder dass Deutschland sich nicht beteiligt. Normalerweise ist ja die Region, also du sagtest jetzt auch Erbil, ja relativ friedlich und man kann total eigentlich auch gut dahin reisen. Ich habe einen Haufen Leute, die dort wirklich regelmäßig hinfahren, Nordkurdistan oder Nordirak so rum und berichten, zurückkommen und total fasziniert sind von der Landschaft, von den Menschen, was du ja auch schon erwähnt hast.
Das ging auch den ganzen Krieg lang. Also der hat ja wirklich nur am Rand stattgefunden, also an der Grenze. Wir haben eine Stunde von der Front in Freizeitparks gesessen, ohne Probleme.
Ja, und ich habe auch gelesen, in Kurdistan gibt es eigene Visa.
Ja, Stempelvisum. Also man kann als EU-Bürger einfach rein.
Also ich meine, es ist ja trotzdem, das Land ist, es ist ja trotzdem Irak, so als solches.
Ja.
Aber es ist ja eben sozusagen
eine autonome Region. Region.
Und da läuft ja dann alles auch autark.
Total. Also sie haben halt eigentlich nur die Pässe und die Währung gemeinsam. Mhm. Also eine andere Sprache, auch ganz offensichtlich eine andere Kultur und das clasht zurzeit heftig. Zum Beispiel im letzten Sommer, als ich da war, waren wir in einem Hotel und da waren, es ist echt traurig, dass man das so sieht. Man konnte echt im Frühstücksraum sagen, das sind höchstwahrscheinlich so arabische Irakis und das sind kurdische Kurden oder wie man es halt nennen will. Nämlich ob Frauen, Kinder und Männer an einem Tisch saßen oder nicht. Ich dachte, ist das jetzt Mittelalter oder was? Und da haben sich auch die Leute unglaublich aufgeregt. Bei den Kurden sitzen Mann, Frau, Kinder an einem Tisch. Mhm. Und bei den Irakis saß der Mann an einem Tisch und die Frau und die Kinder an einem anderen Tisch beim Frühstück im Hotel. Okay. Aber die Frau hat dem Mann immer die Sachen gebracht, die er ihr zugerufen hat. Okay. Aber das halt nicht einmal, dass man sagt, okay, so ein Depp, sondern so immer wieder. Ja, klar, das sind sicherlich nicht alle Irakis, aber die so waren, waren fast immer Irakis. So, also so wie halt so Vorurteile entstehen, dass man sagt, typisch Iraki, was denn sonst, ne? So, und dann hatte ich halt, weil der eine Mann auch Englisch sprach, also der hatte mich angesprochen, wo ich herkomme und was ich mache, und den habe ich dann auch schlichtweg gefragt, warum sitzt ihr getrennt? Also so einfach, weißt du, mein Kulturkreis ist anders, mich interessiert das einfach, wie sowas ist. Und dann sprach er auf einmal kein Englisch mehr, was er vorher exzellent konnte, wo ich auch dachte, also keine Ahnung, wenn ich dich jetzt frage, warum du das Oberteil trägst, dann antwortest du mir einfach, weil es ist normal. Aber du sagst nicht, jetzt kommt ein schlimmes Thema, jetzt kann ich die Sprache nicht mehr. Also dachte ich, offensichtlich ist ihm klar, dass das irgendwie ein komisches Verhalten vielleicht ist, weil sonst wird er doch einfach eine ganz normale Antwort drauf haben. Mhm. Sagen, wir machen das so oder keine Ahnung was. Mhm. Und dann hat eine Frau vom Nachbartisch, also so jünger als ich, hat den total angepumpt und gesagt so, dann geh doch zurück in dein scheiß Mittelalter-Kaff. Was kommst du dann überhaupt hier rüber? Dann bleib doch in Bagdad. Also so, wenn es so geil ist, wenn du keinen Bock auf deine Frau hast, dann bleib doch einfach da drüben. Also,
es ist so ein bisschen der, so Tenor, das kennt man ja auch aus Deutschland so ein bisschen. Wenn du dich hier nicht anpassen willst, dann geht auch wieder zurück, so ungefähr. Also ich meine, das gibt es ja überall.
Ja, und die sagten, anpassen kommt immer drauf an. Also die haben ja eine sehr diverse Gesellschaft da mit den verschiedenen Religionen und auch verschiedenen Arten zu leben. Also so von konservativ und so sogar mit Schleier vorm Gesicht bis hin zu irgendwie Minirock und Tanktop. Aber die laufen im Normalfall nebeneinander her und gucken sich vielleicht komisch an, aber es sagt halt keiner was gegen den anderen, weil man sagt, ja, das muss jeder selber entscheiden oder die Familie oder wie auch immer. Aber die Frau war richtig sauer, war lustig, weil die sich dann nachher noch bei mir entschuldigt hat und sagte, sorry, dass ich wollte jetzt nicht so stinkig sein oder so, wo ich auch dachte, ist doch Irland. Also ich frage hier ja nur. Und dass man mit sowas Probleme hat, also dass die Frau nicht mit einem am Tisch sitzen darf, denke ich, ja, das verstehe ich. Wenn man aus einer offenen Gesellschaft kommt und der Typ dann rüberkommt, weil er nicht in Bagdad leben will, aber dann diese Sachen mitbringt, so, sagt, ja, die sagen, er kann ja sonst ganz allmöglichen Scheiß machen, aber sei fair zu Leuten. Mhm. Also, was ich auch spannend fand, es gibt eine verhältnismäßig große jüdische Community da. Also ein Großteil von den Leuten da war früher jüdisch, auch die Familie, wo der Präsident herkommt, die sind dann zwangsarabisiert worden, wie es hieß, oder so nicht ganz klar, so wie immer im Dunst der Geschichte, aber also ob sie sozusagen freiwillig zum Nutzen gewechselt haben, weil es so wie gesellschaftlichen Druck gab oder ob es erwartet war. Aber dass zum Beispiel Judentum da kein Problem ist, so, also so ganz normal als eine der vielen Religionen gesehen wird oder eben Kakai oder Jesiden oder so Religionen, von denen man hier zum Teil nie gehört hat. Also auch vom Genozid glaube ich nicht, dass irgendein durchschnittlicher Deutscher je gehört hat, dass es Jesiden gibt.
So. Naja, erst seitdem die dann wirklich jetzt, seitdem dieser Völkermord überhaupt erst in die Nachrichten gekommen ist. Ne? Das ist ja das Problem.
Und sozusagen ein Stück weiter, die Kakai, die hatten Ähnliches befürchtet und dann halt die Peschmerga um Hilfe gebeten, ist halt auch so eine Nischenreligion, die sich da in einer Gegend gehalten hat.
Wo sind die? Oder wo
die sind südlich von Kirkuk, also südlich von Erbil kommt Kirkuk und darunter Darkuk, also mit D. Und da leben die, so ähnlich wie halt Jesiden in Shingal, leben die Kakai dort.
Und das
dort
sind noch weniger?
Ich glaube so 100.000 hieß es plus minus, aber so wie immer, das ist so schwierig zu sagen. Es gibt ja noch mehr so Religionen dort. Und die haben halt ihre verschiedenen Feste, zum Teil verschiedene Bräuche, und die leben halt nebeneinander. Die Kakai zum Beispiel, da haben die Männer einen riesigen Schnurrbart. Also der Rest vom Bart wird geschoren und nur der Schnurrbart wächst und wächst. Und daran erkennt man die oft. Also fast immer, wenn in der Region jemand, so, also in der Gegend, so einen riesen Schnurrbart hat, ist er wahrscheinlich ein Kakai. Und dann gibt es quasi ein paar Dörfer weiter, irgendeine andere Religion, die haben gar keinen Bart. Also weil das bei denen so ist. Und die sagen, da sagt aber auch keiner, wo ist dein Bart oder warum hast du einen? Nein, das ist so. Also auch wo ich denke, so dieser deutsche Ansatz, kann ich wen ärgern oder geht es dem besser als mir? Und da ist es so, schön, geht es uns beiden gut.
Ja, ist eigentlich viel schöner so.
Ja, ist also einfacher.
Ja, einfach sich auch für den anderen freuen. Ist doch eigentlich gar nicht so schwer, oder?
Ja, und auch sagen, tut mir doch nichts. Ja. Also so in Deutschland finde ich es immer so faszinierend, dass die Leute sagen, ja, mag sein, dass ich ein Ferrari geschenkt bekommen habe, aber der Nachbar hat zwei gekriegt. Freu dich doch über deinen Ferrari. Und da ist es halt so, da sagen die, hey, die Sonne scheint, schönes Wetter. Prima.
Das ist ja eigentlich so ein bisschen Positivität, sollten wir uns vielleicht jetzt auch mal ein bisschen mehr hier dazu holen. Ne?
Das merke ich so wirklich, wenn ich von dort hier rüber zurückfliege, das ist so ein Clash. Also zum Beispiel, ich war da, ich glaube, das war auch 2015 oder 2016, als noch echt gekämpft wurde, war ich da am Flughafen und habe halt eingecheckt mit den schusssicheren Waffen, Westen und Helm und dem ganzen Kram. Und dann haben die gesagt, wo warst denn du? Und dann habe ich halt mit den Leuten da vom Zoll gesprochen und die sagten, ey, meine Familie kommt aus der und der Gegend. Wie sieht's denn da aus? Was ist denn da los? Da habe ich mit denen gesprochen und gesagt, was sagt denn deine Familie oder geht's denen gut? Die sagen, ja, die sagen immer, es geht ihnen gut. Deswegen wollte ich sozusagen eine zweite Meinung. Und die sagen, naja, sie haben Baklava gemacht und die Sonne scheint, ist doch alles prima. Sagt man, ja, 3 Kilometer weiter steht der IS. Sagen die, ja, 3 Kilometer weiter, aber hier ist Baklava. Also so. Und wo ich dachte, geil. So, und dann fliegt man 4 Stunden weiter nach Deutschland. Dann fängt es an mit, scheiße, die Koffer sind noch nicht auf dem Band und warum ist die Schlange hier so lang? Und ich denke so, okay, ja, so Probleme, unterschiedlich, ne? Kann man den Tag sehen. Ne?
Ja, aber ich glaube, das ist in vielen so Krisenregionen so oft so, also wo man dann einfach das genießt, was man gerade hat und einfach das Beste draus macht. Ne?
Ja, eben.
Da möchte ich auch gleich zu der Frage kommen, die mir eigentlich schon die ganze Zeit so im Kopf rumfliegt, seitdem ich dich kenne. Wir haben uns ja mal bei den, ich glaube, Jungen Medientagen kennengelernt im letzten Jahr. Und da hast du ja auch so ein bisschen erzählt. Und da hast du, oder ich weiß nicht mehr, ob das in deiner Einleitung war oder was auch immer, oder ob du das gesagt hast, aber du hast eine Hüpfburg nach Mosul gebracht.
Ja.
Und das möchte ich jetzt bitte mal erklärt bekommen, was das eigentlich auf sich hat. Also,
es war nicht ganz Mosul, es war Lake Mosul, was tatsächlich ein Riesenunterschied ist, wenn man jetzt als Hörer sagt, das ist egal. Mosul ist halt unter irakischer, oder nicht mal unter irakischer Verwaltung, de facto ist es unter iranischer Verwaltung derzeit, das ist noch komplizierter, während der Lake Mosul in Kurdistan, Irak liegt. Also man kommt sicherer und einfacher hin, das ist der Riesenunterschied. Und am Lake Mosul, wirklich direkt am See, liegt das Auerbridge Schule und Waisenhaus damals noch. Das hat Parua Bako aus Deutschland, ein Jeside, aufgebaut. Als der IS kam, hat er quasi sein Leben in Deutschland hingeschmissen mit Anfang 20 und gesagt, ich muss dahin, ich muss meinen Leuten helfen. Und als er ankam, haben die gesagt, danke, aber hier kämpfen schon genug. Sozusagen such dir was anderes, so mal ganz böse gesagt. Also im Detail natürlich anders, aber so in etwa. Da hat er gesagt, okay, dann gehe ich einen Schritt weiter. Was passiert denn, wenn fertig gekämpft ist oder wenn halbwegs Stabilität ist? Was braucht man dann? Da sagt, dann brauchen Kinder eine Zukunft. Und als ich ihn dann das erste Mal getroffen habe, er sagt, hast du vorher Kindergarten oder Schule so gemacht? Nö. Sagt, okay. Sagt er, aber es ist ja naheliegend. Also hat er aus dem Nichts ein Waisenhaus und eine Schule gestampft und aufgemacht, wo derzeit 300 Kinder jeden Tag hingehen. Und wo ich dachte so, der Typ ist Anfang 20, da habe ich irgendwie in der Uni rumgegammelt und nichts gemacht und Partys gemacht und der hat eine Schule aufgebaut, ohne Geld, ohne Background, ohne Ahnung, einfach gemacht und Spenden gesammelt und alles. Faszinierend. Und da war ich immer wieder und habe gesagt, das ist so abgefahren für mich, wie man sowas machen kann. Und im letzten Jahr, also vor ungefähr einem Jahr, glaube ich, war das, haben die dann angefangen, die haben gesagt, sie brauchen, also die Schule lief und Lehrer und alles waren schon lange da. Und sie hatten auch Spielzeug und haben gesagt, sie brauchen Outdoor-Spielzeug, also Fußbälle, Frisbees, irgendwas, dass die Kinder halt beschäftigt sind. Und dann hatten wir erst gedacht, das war, ich glaube, das war schon ein Jahr vorher sogar, da haben wir mal überlegt, wir machen Pickup voll mit so Kram und fahren damit durchs Flüchtlingscamp und schießen die Sachen einfach in die Gegend und die Kinder können sie sich dann nehmen. Mhm. War auch eine große Party im Camp, die Kinder haben sich gefreut. Mhm. Und als wir dann rausfuhren, haben die am Tor sich auch bedankt. Und der andere, der dabei war, sagte, ey, geil, das ist bestimmt das Geilste, was hier je passiert ist und so. Und der Typ am Tor sagte so, ja, sagte, die Marines machen das ab und zu, aber mit dem Heli, das ist schon cooler. Wo ich dachte,
die Amis,
okay, aber auch eine geile Sache, bei der Bundeswehr könnte man sich sowas nicht vorstellen. Mhm. Die sagt ja, manchmal fliegen die rüber und dann fliegen da so 5 Frisbees raus oder sowas.
Wahnsinn.
Und dann
sollten wir vielleicht mal einführen.
Ja, echt. Und die sagen deswegen, die Kinder sagen, geil, ein Heli, mal gucken, was heute kommt. Und dann war halt so, er sagt, okay, sagt, erst habe ich so, weil die gerne Fußball spielen, 3 Sets sozusagen Fußballausstattung für 3 Mannschaften bestellt, also 35 oder 40 oder so Schuhe, Trikots, Hosen, Bälle, so in so verschiedenen Kindergrößen, weil ich irgendwie dachte so, okay, das ist geil. Er sagt aber, die kennen Schuhe, die kennen Fußbälle, die kennen Trikots, das ist hübsch, aber eigentlich haben die es doch verdient, was richtig Geiles, Großes, also irgendwas, wo sie vorstellen, sagen, geil, das freut uns richtig. Weil die haben halt ein scheiß Leben. Also sie kennen es nicht anders, sie machen unglaublich Gutes draus, aber also die Welt hätte mehr zu bieten als das, was sie kriegen. So, und er sagt, was kann man denen Gutes tun? Und dann haben wir so einfach abends bei eBay geguckt, was gibt's an verrückten Sachen? Also Klettergerüste, irgendwie sowas und gesagt, ja, was ist alles nicht so der Hammer? Und dann gab es zum Beispiel aufpustbar wie so ein Swimmingpool mit einer Rutsche in der Mitte. Aber das Ding hat 15 Meter Durchmesser und die Rutsche ist 5 Meter hoch. Wo ich dachte, geil. Wow. Aber nicht in einer Gegend, wo Wasserflaschen verteilt werden, weil es nichts zu trinken gibt. Da kannst du nicht sagen, können wir mal 2 Laster Wasserflaschen haben, um den Pool zu befüllen. Ne? Sagt so irgendwie nicht. Und dann kamen Hüpfburgen. Er sagt, oh, Hüpfburg? Jedes Kind hat Spaß an Hüpfburgen. Mhm. Und da gab es so 2x2 Meter Hüpfburgen, dachte ich, ja, das reicht für so ein paar Kinder. Und dann so der typische Online-Shopping-Effekt, so, oh, da ist noch schöner. Und das ist noch größer und das ist noch lustiger. Und das ging immer so weiter. Und irgendwann war da diese Einhorn-Hüpfburg, 6x8 Meter oder irgendwie sowas. Und man sagt, geil, die auf jeden Fall. Und habe ich die halt gekauft, weil ich dachte, so, richtig cool. Und habe dem Händler dann eine Mail geschickt und gesagt, ey, kein Spaß, das Ding geht nach Kurdistan. Aber er sagt, was muss, also ist da alles bei oder was braucht man? Weil ich habe nie eine Hüpfburg gehabt. Und was fehlt da noch irgendwas, damit man die in Betrieb kriegt? Und habe gesagt, hier zu dem Waisenhaus an Lake Mosul geht das. Da hat er am nächsten Morgen geantwortet, sagte, was eine geile Sache. Sagt, ja, zum einen sollte man so eine Plane drunter haben, damit nicht Löcher unten reinkommen und man braucht ein Gebläse. Aber die Aktion ist so geil, das schenken wir dir.
Oh, Wahnsinn.
Ich dachte, okay, cool. Da habe ich gesagt, okay, das waren jetzt, ich weiß nicht, wie viel 1.000 Euro. Und dann kam noch der Transport dazu, weil ein ganzer Laster am Ende gemietet wurde, um alles rüberzukriegen, was so gesammelt wurde. Da lagen wir bei mehr als 10.000 Euro. Ich glaube, 12 oder irgendwas. Und da habe ich gedacht, das war jetzt doch ein bisschen teuer für so. Also, sie haben es verdient. Das sind trotzdem irgendwie so ein fünfstelliger Betrag am Ende. Und dann habe ich halt einfach so ein Video kurz gedreht und gesagt, ey Leute, total geil. Also man muss ja immer zielgruppenorientiert arbeiten. Sagt, wollt ihr auf der nächsten Party das Gespräch eröffnen mit, übrigens, mir gehört eine Einhornhüpfburg am Lake Mosul, weil dann kommt den Abend lang niemand mehr mit einem cooleren Thema. Dann schickt mir Geld. Und dann kriegt ihr ein Zertifikat, mit dem ihr lebenslang diese Einhornhüpfburg benutzen dürft.
Oh.
Und das Krasse war, dann haben unglaublich viele Leute.
Wo hast du das gemacht? Bei Facebook?
Ich habe es einfach, ich glaube, bei Twitter oder so online gestellt und dann halt den PayPal-Link darunter. Ja. Und da haben Leute 500 Euro oder so rübergeschickt. Das waren so die Top-Sachen. Oder manche haben Euro geschickt und gesagt, ey, mehr habe ich nicht. Also das geht ja auch nicht um die Menge. Und wenn du kein Geld hast, das ist echt eine unsinnige Ausgabe, dann spar dein Geld. Aber wer Bock hat, mach mit. Und Ende vom Lied war, dass da tausende Euros zusammenkamen. Unglaublich, in einer Stunde oder zwei oder so. Und dann habe ich es hier sozusagen zum Hub schicken lassen, wo die ganzen Sachen gesammelt wurden. Und dann ging halt der Laster los. Und seitdem steht da eine Einhornhüpfburg. Total geil.
Und was haben die Kinder gesagt?
Die sind durchgedreht. Ja. Also sie haben mir dann, wir haben die ganze Zeit auf den Laster gewartet. Ich war sogar da 2 Wochen und der hing aber im Zoll auf der türkischen Seite und der kam an ein paar Tage, nachdem ich weg war. Und dann haben sie mir das Video geschickt, das ist mit so einem Handy gedreht und die Kinder fangen so an zu schreien, dass das Mikro anfängt zu knacken. Ich dachte, okay, die haben sich gefreut. Also so, das klingt wie in so einem Horrorfilm, wenn das Monster kommt von der Geräuschkulisse her und die stürmen halt einfach auf diese Hüpfburg. Und also war das Richtige, kann man definitiv sagen. Und die haben vor Ort so eine Maschine zum T-Shirts bedrucken, also so, wo man so Formen ausschneidet und dann so die Farbe auf die T-Shirts macht. Die haben auch gesagt, jeder, der tatsächlich vorbeikommt, der gespendet hat, der mit seinem Zertifikat kommt, der kriegt dann auch noch ein T-Shirt, dass er da war. Kann sagen, so, ich darf hier immer hin und ich habe das T-Shirt, dass ich tatsächlich hingefahren bin.
Okay. Kann man da noch was spenden? Da möchte ich auch so ein T-Shirt
haben. Inzwischen nicht mehr.
Ist wahrscheinlich jetzt auch bezahlt.
Genau, und ja, das ist
ist ja schon ein bisschen her jetzt wahrscheinlich.
Ja, das ist, wie gesagt, muss so ein Jahr ungefähr her sein. Aber da habe ich gedacht, so, eigentlich eine total stumpfe, blöde Idee. Aber es hat genug Leute irgendwie gepackt. Also es gibt genug Spendenaufrufe für alles. Ich glaube, die gehen so unter, weil man sagt, Kinder leiden in irgendeinem Land. Ja, kenne ich. Also die Leute trifft es ja echt nicht mal mehr. Also niemand fängt an zu heulen, wenn du sagst, hey, in Somalia sind gestern 1000 Kinder gestorben. Dann sagen die Leute, oh, das ist ja doof. Aber es trifft ja jetzt niemanden ernsthaft. Dann erzählen die Leute mal, ja, ich finde das ganz schlimm. Man sagt, nee, wenn du schlimm findest, würdest du jetzt irgendwie heulend überlegen, wie du was machst. Du findest es nicht schlimm, das ist so. Will ich auch gar nicht werten, aber muss man halt mit klarkommen, dass es einen nicht mehr interessiert. Und das war irgendwie das Richtige, was Leute irgendwie angesprochen hat, weil es komisch oder anders oder positiv war, ich weiß es nicht.
Ja, es war vielleicht auch ein bisschen griffiger, ne?
Ja.
Also ich meine, wenn du jetzt sagst, spende Geld für Kinder, ist das so allgemein, so blöd das jetzt klingt. Und da könnte man sagen, ja, welchen Kindern soll ich jetzt alles, also mein ganzes Geld spenden, weil auf der ganzen Welt müsste ich jetzt Geld spenden. Und so ist es natürlich jetzt eine konkrete Sache, Hüpfburg für Kinder in Kurdistan oder Nordirak oder so. Und das, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist generell schwierig. Ich meine, ich merke das ja auch immer zu Weihnachten, ne, wenn dann irgendwie plötzlich wieder die ganzen Charity-Sendungen dann vorkommen im Fernsehprogramm und plötzlich spenden die Menschen, weil Weihnachten ist. Schön und gut, aber am Ende, müsste eigentlich so eine grundlegende Spende-Freund-Affinität da sein, so, ne, eigentlich. Also wenn man wirklich sagt, man findet es ganz schlimm, dann muss man eigentlich auch was machen, Punkt.
Ja, und ich denke auch, den meisten NGOs würde ich keinen Cent in die Hand drücken, weil ich ja sehe, wo die Kohle landet. Ja, also gerade die Großen, wenn ich zum Beispiel in Erbil bin und da stehen 2 Business Jets von 2 großen NGOs, weil die nicht mal First Class fliegen wollen, oder auch, ich bin ja beim UNHCR regelmäßig, da weiß man, warum man die UN echt nicht haben will und so. Also, und das, der Hauptpunkt von den NGO-Mitarbeitern, also von den Großen, war da so, wie viel Geld kriege ich denn, wenn ich jetzt zu deiner NGO wechsle? Das war das 90%-Thema, wie viel Geld, wie viel Verpflegungspauschale in welchem Land? Und ganz am Ende kommt, vielleicht könnte man ja noch wem helfen. Aber das interessiert die halt nicht. Und dann gibt es halt kleine NGOs, die exzellente Arbeit machen, die so irgendwie ihre Kohlen zusammenziehen. Und bei den Großen, ich kenne so viele, also so Unmengen Fälle, wo die einfach nur sinnlos Kohle verprassen. Oder wo mir auch Leute klar gesagt haben, ja, ich gehe doch nicht in ein Drei-Sterne-Hotel in Kurdistan. Nee, dann würde ich da keinen Einsatz mitmachen.
Also. Woran denkst du, liegt das? Ich meine, du bist ja, das kann man ja gleich noch dazu fügen, ja auch noch Berater für ja, Politiker, Politikerinnen, ja. Zum Beispiel auch Ursula ja. von der Leyen, die du, wie ich gelesen habe, irgendwie nicht mehr flitten
durchschnitten darfst. Das war ein fairer Deal.
Hat sie das so gesagt? Oder
war das Mitarbeiter jetzt war das. Ach, die ist auch super lustig, das trifft sie ja auch nicht. Aber meine, der
jetzt
meinte
ist
sie so,
es ja auch nicht mehr, aber
nee, und
Verteidigungsministerin.
Genau, der hat halt gesagt, so, es ist bestimmt, so sinngemäß, das hebt bestimmt die Stimmung, wenn ich sie Ministerin von der Leyen nenne und nicht Flinten-Uschi.
Ach, sehr gut. Da. Wenn dann nur im Privaten so. Ne?
Genau, und, die ist ja auch, also so ähnlich wie, also auch wie mit Merkel oder sowas, die nehmen sowas ja nicht für voll. Also die sind lang genug im Business, dass sie wissen, was böse gemeint ist und was
ist schon lange
ein netter Name ist. Ne?
Und hast du, also ich meine jetzt, die ist natürlich, wie gesagt, jetzt nicht mehr Verteidigungsministerin, aber du hast ja auch mit Frank-Walter Steinmeier, glaube ich, auch zu tun gehabt oder auch anderen, denke ich mal. Wenn du mal angenommen, das ist Thema jetzt, hast du das mit denen auch mal besprochen, so eine Themen und was haben die denn dazu gesagt?
Die haben gesagt, ey, also ich glaube, so die genauen Begriffe kann man nicht mal im Podcast verwenden, also sagen wir mal, sie kannten das Problem und hatten da klare Worte für, aber haben auch gesagt, also ein anderer deutscher Politiker hat mal gesagt, es ist ein Scheißhaufen, aber der beste, den wir haben. Das trifft es ganz gut. Also unterm Strich helfen ja UN-Programme schon Leuten. Aber wenn der, so wie zum Beispiel die UN, die sind ja inzwischen zweimal gepackt worden, dass sie zwangsprostituierten Kinderpuffs betrieben haben auf Haiti und im Kosovo. Und die Leute sind ja sogar bekannt, die es gemacht haben, aber die UN wollte die Immunität nicht aufheben, weil dann gäbe es ja Strafverfolgung. Also das ist so die Messlatte, von der wir reden. Ne?
Aber ich meine, da kann man doch, also ich meine, natürlich kann man sagen, das ist nicht gut, aber ich meine, dass man da gar nicht dagegen agieren kann.
Sie haben nicht mal gesagt, das ist nicht gut.
Okay. Anderes Thema.
Ja, also nur ich meine, da heißt ja, die UN ist groß und bla bla, sage ich, ja logisch, da fällt schon was raus. Also Input Mächtig. Zu Output steht dann kein Verhältnis, das meine ich halt. Das ist halt so ähnlich wie eine Instagram-Werbekampagne. Ja, irgendwas kommt bei rum, aber vielleicht war es das Geld nicht wert. Ja. Also so, ne? Und deswegen, der andere Punkt ist, wenn man jetzt sagt, ich habe 2 Milliarden und ich will in Kurdistan helfen, wo soll man es denn sonst hingeben? Mhm. Das ist halt der andere Punkt. Also so, wo ich sage, ja, also deswegen verstehe ich total, dass man damit arbeitet. Aber es ist halt trotzdem nicht gut.
Ja. Aber hast du dann auch das Gefühl, weil du ja im Grunde ja mit deiner Aktion oder bei Twitter, das ist ja so eine Art spontaner Spendenaufruf, ein bisschen Crowdfunding und etc. Hat das dann nicht mehr Erfolg heutzutage eigentlich? Weil zum Beispiel mir geht es ähnlich wie vielleicht vielen, wenn ich spende, dann denke ich immer, wem soll ich jetzt was spenden? Weil ich traue diesen Organisationen irgendwie auch nicht so richtig. Ja. Und denke dann, ja, entweder fahre ich lieber direkt hin, wenn es geht, oder kenne jemanden, der dorthin fährt. Also ne, so sozusagen auf kurzem Dienstwege so ein bisschen, wenn ich jetzt dich kenne und ich weiß, du machst da was und dann weiß ich, du bist die direkte Person, die da auch was macht und nicht über, ich weiß nicht, ich überweise irgendwas auf irgendein Konto und weiß gar nicht, wo es hingeht.
Weg, ja. Ne?
Hast du das Gefühl, dass solche, sowas Direktes, spontane Spendenaufrufe, Crowdfunding jetzt eigentlich viel mehr Erfolg hat und haben kann?
Ich glaube schon und ich denke, das müsste man auch trennen, also so Sachen wie UN-Projekte und so, die sollen halt staatlich gefördert sein. Also dafür zahle ich Steuern, dann will ich, dass sich jemand drum kümmert, ganz einfach. Also ich zahle genug Steuern, es gibt genug Politiker und große NGO-Mitarbeiter, die alle ordentlich verdienen, dann will ich auch eine Leistung für sehen, ganz einfach. Und dann zahle ich da auch gerne meinen Teil für. Aber das muss dann eben nicht Crowdfunding sein, sondern so Grundlagen, dass da Essen ankommt, medizinische Versorgung, dass die Camps stehen und dass man halt schon eine ordentliche Koordinierung hat, dass das auch existiert. Weil wenn man jetzt 30 NGOs hat, die jeweils ein Camp betreiben, das gibt ziemlich sicher Chaos, weil irgendwelche Deppen immer dazwischen sind. Insofern ist das schon sinnvoll von der Grundidee her. Aber wenn jetzt auch Leute fragen, wohin soll ich spenden, denke ich, na, die UN oder UNHCR oder so, DRK, die haben doch genug Kohle aus ihren ganzen Mitteln, da sehe ich keinen Grund, individuell zu spenden. Dann gibt es aber kleine NGOs, wie zum Beispiel hier in Berlin Cardus oder eben wie Our Bridge, die das, also die das Waisenhaus und die Schule machen. Und Cardus hier, die einfach medizinische Leute dahin schicken und zum Beispiel in Eseke, in Rojava Krankenhäuser besetzen und solche Sachen machen. Und da weiß ich ziemlich genau, die Kohle kommt an, die stecken sich nichts in die Tasche. Klar zahlen die Gehälter, weil sie hier Mieten und so zahlen müssen. Aber da hat keiner von denen irgendwie die S-Klasse als Dienstwagen und die fliegen nicht mit dem Privatjet, sondern die Kohle geht erstmal in die Projekte und da muss man halt irgendwie noch Gehälter zahlen, dass die Leute klarkommen. Aber das sind so Sachen, wo ich immer sage, also da kann man guten Gewissens hinspenden, weil das ist klein genug und die rennen nicht weg, wenn der erste Schuss fällt und sagen, ah, jetzt lieber ins Fünf-Sterne-Hotel, sondern die sagen, ja, jetzt gibt's Leute zu versorgen, ne? Und Cardus, denen sind halt Rettungswagen beschossen worden in Rojava und so weiter. Und die sind als eine der letzten rausgegangen, nachdem die Amis und Briten und Franzosen abgezogen sind und so waren, sagt, ja, die machen wirklich die Arbeit, die ich gerne von der UN sehen würde, wo ich halt über Steuern am Ende was für zahle.
Und wir haben es ja schon angesprochen, dass du, wie gesagt, als Berater auch arbeitest, politischer Berater. Wenn du jetzt damals Frau von der Leyen oder Herrn Steinmeier oder wen auch immer, ich weiß nicht, ob Herrn Maas vielleicht auch wahrscheinlich,
den ich
beraten hast zu Nordirak, Kurdistan, haben die dann auch auf dich gehört?
Ja, oder ich weiß halt nicht, ob es nur an mir lag, also die werden ja wahrscheinlich 50 Leute gefragt haben, aber entweder haben die anderen das Gleiche gesagt oder es hatte mehr Gewicht oder es passte halt. Aber mir schien auch eh, dass ich sozusagen vom Persönlichen mit denen einer Meinung war. Also die haben nicht gesagt, oh, ich weiß nicht, ob man da helfen sollte oder sich raushalten, sondern so vom Persönlichen hatte ich schon das Gefühl, dass wir da der gleichen Meinung sind oder auch so Sachen wie eben Zusammenarbeit mit den Amis, wo ich sage, ja, ich kritisiere da genug Sachen dran, aber im Moment sind die einzigen mit Kampfjets da. Also muss man da ganz praktisch überlegen, findet man es jetzt gut oder schlecht, dass die in der Gegend rumbomben? Und das mag halt je nach Ziel variieren, ja. und da schien mir aber, dass sie mich vor allem sprechen wollten, weil ich halt selber vor Ort war. Also, dass ich sagen konnte, was meine ich, wie ist die Stimmung bei den Leuten? Also, das war eine häufige Frage. Wie sieht der Typ auf der Straße? Sagt der, ja, bitte helft uns? Oder sagt der nicht? Weil sagen diese ganzen, sozusagen die Hintergrundanalysen und die politischen Analysen und die Folgenabschätzung und so, das haben sie alles aus ihren Thinktanks. Also, sie haben halt kaum jemanden, der da vor Ort ist. Und ein anderes Problem, zum Beispiel, sie hatten dann immer gefragt, ob ich nicht auch in Rojava was machen kann. Es ist eine andere Administration und es ist für mich schwieriger, dort mich frei zu bewegen einfach, weil die Umstände anders sind. Deswegen habe ich es immer gelassen, weil ich denke, ich muss nicht auf Biegen und Brechen irgendwo hin, wo es schwieriger ist, sondern dann bleibe ich da, wo ich Ahnung habe und baue da mein Wissen aus. Die haben gesagt, ja, weil da ist ein ganz simples Problem, dass halt viele Projekte in Rojava, also an denen Deutsche beteiligt sind, aus der linken oder sehr linken Szene kommen. Aber schon so aus der Mitte ist sehr wenig irgendwie und konservativ schon mal gar nicht. Also es gibt keinen CSU-Landesverband, der irgendwie ein Projekt in Rojava hat oder so. Der sagt, da haben sie das ganz einfache Problem, dass sie sagen, also jetzt mal so verkürzt gesagt, die Regierung ist scheiße und mit denen arbeite ich nicht. Und haben gesagt, das ist halt schwierig, weil sie bei mir zumindest für den anderen Bereich jemanden haben, der deutlich links steht, der ihnen aber was von vor Ort erzählen kann. Und sie sozusagen auf der anderen Seite so Mitte bis eher konservativ oder also so in diesem Bereich oder so links wie die SPD oder wie man das jetzt mal nennen will sozusagen haben. Und sie haben halt einen begrenzten Pool, was so rechts und links der Mitte ist, an Informationsquellen und von vor Ort gar nicht. Und im Prinzip wäre es halt sinnvoll, wenn man so einen CSU, einen Grünen und einen Unabhängigen und einen linken Politiker hätte, der da war und wo man sich dann so einen Durchschnittswert bilden kann, von was die meinen. Da ich auch gesagt, verstehe ich, also, dass das natürlich auch schwierig ist. Also, wenn man sagt, ja, wie ist die Lage in Rojava aus Sicht eines sehr linken Menschen, der da gekämpft hat? Wenn Frank-Walter Steinmeier sich so jemanden einlädt, dann heißt, na, das sind doch Terroristenunterstützer oder irgendwas, oder der will vielleicht auch gar nicht mit ihm sprechen, weil er die Politik scheiße findet. Ich auch gesagt habe, also, weil immer wieder haben mir Leute gesagt, ich kann doch nicht mit Politikern reden, oder ich kann doch nicht so mit Militär so viel zu tun haben. Sagt, ja, ich kann es auch lassen. Aber dann habe ich halt null Einfluss drauf. Und dann fehlt mir das ganze Wissen aus dem Blog. Ja, kann man machen, aber ich sehe den Vorteil nicht. Mhm. Oder auch mit den Amis habe ich deswegen halt viel zu tun. Sagen, unterm Strich haben sie den Leuten dort sehr viel geholfen. Das ist einfach so. Also sie waren die, die die großen Bomben auf den IS geworfen haben. Das hat unglaublich geholfen. Und natürlich sind da dann auch Zivilisten gestorben und sowas. Das heißt ja nicht, dass der Teil gut war. Das heißt, also so, das finde ich dann auch immer so nervig, wenn Leute so ihre Agenda haben und nicht Informationen von einem haben wollen, sondern nur darauf lauern, wann sagt er ein falsches Wort, wo ich ihm sagen kann, wie doof er ist. Mhm. Wo ich denke, so Gespräche kann man sich ja sparen. Wenn man dann sagt, na, dass die Amis da sozusagen die Kampfjets eingesetzt haben, war unterm Strich gut, dann heißt, ah, du findest super, dass Zivilisten ermordet werden. Sagt, okay, mit so Leuten brauche ich dann halt kein Gespräch führen, weil das ist mir zu dumm.
Das dann im Mund herum.
Ja, das ist so, und wozu? Also da ist die Zeit zu schade für. Ich habe auch gesagt, das ist, ja, also bei den Politikern, die haben, oder am Ende haben sie oft so entschieden, wie ich es empfohlen habe, also wenn auch wahrscheinlich viele andere Faktoren mit zu tun hatten. Das hat mich auch gefreut, dass ich zumindest das Gefühl hatte, ich habe einen Anteil daran gehabt, dass es in eine gute Richtung ging.
Ja, ist ja auch gut, wenn du dann auch das Gefühl hast, dass sie auch dich ernst nehmen und dann auch sozusagen ja daraufhin auch handeln vielleicht.
Ja. Ne? Oder auch selbst, wenn sie sagen, das können wir nicht machen, dass man weiß, der nimmt es ernst, der will es wissen. Also zum Beispiel, wenn Merkel 10 Minuten mit mir redet, das ist ja eine unendliche Zeit in ihrem Terminkalender, habe ich das Gefühl.
Dann hat sie sich auch von dir beraten lassen?
Ja, also wir haben uns drüber unterhalten. Also es war jetzt kein Consulting-Auftrag, sondern wir haben uns bei einer anderen Veranstaltung getroffen. Die hat ernsthaft und sinnvoll nachgefragt. Also so, und wo man merkte, sonst könnte sie ja sagen, ah, danke, ich muss noch schnell darüber. Aber hat sie eben nicht gemacht. Wo ich dachte, das ist schon viel wert, weil wenn sie sich die Zeit nimmt, dann interessiert sie auch. Ja. Oder auch Frank-Walter Steinmeier hat ein Foto von mir im Büro gehabt, eine Weile, wo ich in Schingal stehe, wo ich auch dachte, ich weiß nicht, ob er immer nur die Fotos hinstellt, die man sehen soll. Oder wie auch. Aber so oder so.
Egal.
So oder so sieht man diese Anerkennung oder so. Wo ich halt denke, also das Kostbarste für solche, also für so großen Politiker ist halt deren Zeit. Und wenn sie mir die geben, dann, also sonst könnten sie ein Foto machen und sagen, okay, danke. Den Rest klärt mein Staatssekretär oder so. Also ich habe auch viel mit Staatssekretären oder so gesprochen und finde das ja auch überhaupt nicht wild. Es gab auch Politiker, die haben gesagt, pass auf, ganz ehrlich, der Staatssekretär macht das, aber sollen wir eben das Foto machen, dass wir es beide fürs Album haben? Ich denke, ja, so funktioniert die Welt, ist doch alles okay. Aber wenn wirklich die ganz wichtigen Leute direkt sich so viel Zeit nehmen, ist das viel wert, glaube ich, weil irgendwas wollen sie ja von mir, irgendwelches Wissen, sonst würden sie es nicht tun.
Und haben die Menschen jetzt in, ich nenne es jetzt einfach mal die ganze Zeit immer Kurdistan,
ja, klar.
Haben die, oder kriegen die das auch mit? Also zum Beispiel jetzt, wenn, also ich meine, du bist ja mit denen jetzt sehr eng, du bist ja wahrscheinlich da jetzt so ein deutscher Nationalheld, könnte ich jetzt, also klingt das jedenfalls so ein bisschen, weil du da jetzt wahrscheinlich bekannt bist in dem Gebiet und was für die tust und dich engagierst und die kriegen ja bestimmt auch mit, dass du dich sozusagen hier in Deutschland auch für sie engagierst und dann, wie nehmen die das wahr, dass du da dich politisch auch sozusagen versuchst, ja, einzubringen?
Extrem positiv. Also das merke ich immer wieder, wenn ich vor Ort bin, also wenn ich da mit den Politikern spreche, mit den Großen, also mit den Ministern oder dem Präsidenten, dann sagen die, haben wir gesehen, interessant, danke. Also die nehmen das deutlich mehr wahr als die Leute hier. Das kann man klar sagen. Und was ich am Anfang total bizarr fand, wo ich mich dran gewöhnt habe, ich habe es halt hier in Deutschland immer wieder, dass mich Leute auf der Straße ansprechen und sagen, ey, ich bin Kurde, ich kenne dich, können wir mal ein Selfie machen? Das Lustigste war jetzt vor ein paar Wochen, also kurz bevor das mit Corona losging, da hat mich einer auf Englisch angesprochen und hat das nachher auf Instagram gepostet und der ist Kurde, der in Brasilien lebt, der in Berlin Urlaub gemacht hat und der hat mich erkannt, wo ich dachte, okay, wie cool, also es passiert so einmal im Monat oder so, aber wo ich denke, okay, wenn die mich auf der Straße erkennen, dann muss ich ja zumindest präsent genug sein, dass sie irgendwie das auf dem Schirm haben. Und da in Kurdistan passiert mir das wirklich häufig. Also wir hatten das auch immer wieder an Checkpoints, dass die gesagt haben, kannst du mal kurz ranfahren, wir müssen mal eben ein Foto machen, dann geht's auch gleich weiter. und halt, dass ich dauernd da eingeladen werde. Zum Beispiel auch, wir waren in einem Restaurant im Dawa 2, das gilt so als das Beste in Kurdistan, also sagen sie nicht nur selbst, sondern auch andere Leute. Und dann kam der Inhaber vorbei und sagte, hey, ja, ich kenne dich und danke für die Arbeit. Und sagte, es ist klar, dass ihr heute nichts zahlt. Ne? Also und sowas hatten wir da immer wieder, wo ich gedacht habe, das ist schon, also zum einen ist es irgendwie merkwürdig, weil ich immer nicht so richtig weiß, wie mit umgehen. Also so, und auf der anderen Seite freut es mich aber, dass das so wahrgenommen wird. Mhm. Und jetzt in letzter Zeit hatte ich halt viel hier mit dem US-Botschafter in Deutschland, also Rick Grenell, zu tun, der ja jetzt, wie passend, der Geheimdienstkoordinator geworden ist.
Hat der auch so ein, jetzt diese Jacke draufstehen, wo das komplett draufsteht, Geheimdienst, weißt du, was du vorhin erzählt hast?
Ja, ich hatte ihm schon gesagt, sowas
er braucht er. Er muss sowas auch machen.
Ja, dann sagt er, das Blöde ist, das wissen die Leute doch eh, dann ist es nicht mehr lustig. Aber wo ich dachte, das hat, das, also als ich das gelesen habe, dachte ich, gut für ihn, aber vor allem gut für mich. Also so, was für einen geileren Kontakt kann ich denn bitte haben? Ja. Und was ich bei dem halt irre fand, der hat ja auch genug zu tun, was ich ganz spannend fand, weil der hier ja als so ein Rassist und Vollidiot und so zum Teil dargestellt wird und aber sehr viele Projekte unterstützt, die ihm nicht mal PR bringen. Also zum Beispiel das Roma-Institut, das von der US-Botschaft unterstützt wird, auf seine Initiative hin, dachte ich, okay, das ist der Teil, den ich in den Artikeln nicht gelesen habe. Oder als es als explizit gesagt wurde zum Christopher Street Day, hängt nur die US-Flagge draußen an den Botschaften. Also es wurde ja keine andere verboten, aber es wurde da nochmal explizit darauf hingewiesen, hat er 4 Regenbogenflaggen aufhängen lassen und dieses geschwungene Dach vor der Botschaft über den Eingang komplett in Regenbogenfarben bekleben lassen.
Okay.
Wo ich dachte, ja, das muss man nicht machen, aber man kann halt. Ja. Und dann hieß es, ja, der ist ja selber schwul. Ich sagte, ja, und das macht es jetzt besser oder schlechter oder wie? Also, hä? Das finde ich ist kein Argument in die eine oder andere Richtung. Und zum anderen, gerade wenn er so ein Rassist und Idiot und Depp und so sein sollte, warum sagt er dann, dass er schwul ist und bringt seinen Mann immer mit? Also das irgendwie, also so irgendwie, so wie immer, vielleicht ist die Story einfach komplizierter, als man sich gerne erklären will, weil es einfacher ist, wenn jemand doof ist. Und der hat mir auch mit unendlichen Kontakten geholfen im letzten Jahr immer wieder. Und halt gerade dann, als es hieß, die Amis ziehen aus Rojava ab, weil er sagte, auf einmal war er der beliebte Gesprächspartner. Ne? Bei allen, wo er vorher der Doofe war, sagte er, ja, das glaube ich. Und mit dem habe ich eine Stunde pro Monat ungefähr zusammengesessen und gesprochen, wo ich dachte, von den Leuten, die Relevanz haben, ich kenne niemanden, der mir so viel Zeit gegeben hat und mich vor allem so ernsthaft sich mit mir unterhalten hat oder auch Kontakte geteilt hat bis zum Umfallen. Da habe ich gesagt, ich müsste mal jemanden aus dem State Department sprechen. Ja, sicher, hier sind die Nummern. Ich brauche irgendwie jemanden in dem Land, hier. Oder dann mich halt zu Veranstaltungen eingeladen, wo alles, was Rang und Namen hat, von denen rumlief. Sagte, hier, sammel die Visitenkarten ein, musst du mich nicht mehr fragen. da habe ich auch gesagt, ja, das muss man alles nicht machen. Aber es ist ihm auch ein Anliegen irgendwie. Und was ich da besonders bizarr fand, so eine andere Sache, die wir machen, es gibt die Pixel Helper. Das ist eine Kunstgruppe, die Botschaften mit irgendwelchen Sprüchen voll projiziert, meist kritisch der Regierung gegenüber. Zum Beispiel haben wir auf die türkische Botschaft Free Dennis projiziert oder solche Sachen. Und eben auf die US-Botschaft NSA in the House mit einem Pfeil oben auf das Büro. Und das weiß der Botschafter ja auch. Und der sagt, ja gut, das sagte zum einen, wen stört's? Also, wo ich ja auch dachte, da kenne ich genug Botschafter, die reden nie wieder ein Wort mit einem. Oder halt die türkische Botschaft, die da total durchdreht immer, oder die saudische. Und da werde ich weiter zu den Partys eingeladen, weil die sagen, ja, pff,
du bist trotzdem
gibt halt
cool.
So, let's agree to disagree, und fertig. Okay. Sagt, da stand ja auch nichts Falsches, oder stand ja nicht, die sind böse. Also fand ich einfach auch ganz interessant, wie, das hat mich auch gewundert, wie sich das über die Jahre verändert hat, wie ich da mit sehr vielen Leuten sehr schnell in Kontakt gekommen bin und halt schon sehe, dass ich da was bewirken kann, ja.
Ich glaube, wir könnten, glaube ich, noch Stunden weiterreden. Ich habe auch noch zig Fragen, die mir eigentlich so noch so auf dem Herzen brennt, aber das ist natürlich schwierig. Aber ich würde gerne noch mal so ein paar Sachen oder jetzt eine abschließende Frage vielleicht erstmal stellen. Wenn wir jetzt mal in die Glaskugel schauen, was würdest du denken, wie sieht die Region, also ich nenne es jetzt wie gesagt auch Kurdistan und Nordirak, so in, ja, weiß nicht, kann man das sagen, 1-2 Jahren oder vielleicht sogar erst in 10 Jahren aus? Oder was passiert dort? Oder wird der IS wieder stärker oder kriegen wir den komplett eingedämmt zum Beispiel?
Ich glaube, traurigerweise, da ändert sich nicht viel. Also das schiebt sich von links nach rechts und oben nach unten ein bisschen, aber unterm Kern, wenn man sich die letzten Jahrzehnte anguckt, also der eine große Sprung war, als Saddam tot war, dass die Kurden dann halt die Möglichkeit hatten, da ihre Gegend friedlich zu nutzen. Aber das war so die große Änderung. Ansonsten kloppen sich halt Leute mit anderen Leuten, mit verschiedenen Allianzen, die sich verschieben, mit verschiedenen Interessen. Auch spannend, als ich 2016 gesagt habe, die iranische Armee oder die iranisch gestützten Milizen, die halt zum Großteil iranische Armee sind, die werden hier ein richtiges Problem. War auch geil, weil mir hier politische Berater aus Deutschland gesagt haben, was ein Blödsinn. Gesagt haben, ja, die haben gerade Mosul unter ihrer Kontrolle und 6 Millionen Leute drumherum. Ich habe das so nicht vorausgesehen, aber dass das ein Problem wird, ja, das habe ich gesehen. Und zum anderen, was ich da auch interessant war, ich bin offensichtlich der Einzige von den ganzen Beratern hier gewesen, der mal mit denen gesprochen hat, weil ich war im Januar halt in Mosul und habe die getroffen. Nicht die angenehmsten Leute, aber ich will halt wissen, wer die sind. Und ich denke, das wird sich verschieben. Vielleicht hat der Iran dann mehr Einfluss, dann wieder Syrien, vielleicht noch jemand anders, dann vielleicht mal die Saudis, was weiß ich was. Aber ich sehe nicht, dass das stabil wird. Und die erste Hoffnung war ja, wenn Saddam tot ist und sich da so ein bisschen beruhigt hat, klar, das dauert, dann wird es stabil. Und was war es? Ging halt in die andere Richtung weiter. Also mal Sunniten gegen Schiiten, Schiiten gegen Sunniten, die Kurden gegen alle und gegen die. Ich glaube leider wirklich nicht, dass sich das ändert. Assad bleibt an der Macht. Der hat ja, also sein Spiel hat jetzt zum Beispiel funktioniert. Solange alle anderen wachsen lassen, bis er wieder die beste Option ist. So, man sagt, ihr könnt den IS oder mich haben. Oh, das ist so. Ja, auf einmal
sagt er. Cholera.
Ja, man sagt, ey, der tollste Diktator, den wir in der Gegend haben können. Im Iran das Gleiche, selbst wenn da jetzt wegen Corona oder so die Führungselite stirbt, dann gibt es halt irgendwelche anderen Streitigkeiten. Ich glaube, im Großen und Ganzen ändert sich das leider nicht. Nee. Das wird sich halt ein bisschen, das dreht sich hin und her. Es gibt auch so einen Postillon-Artikel, dass der Nahostkonflikt
Achtung, Satire.
Jetzt, genau,
das muss man dazu erwähnen.
Jetzt zum UN-Kulturgut gezählt wird oder so und nicht mehr verändert werden darf.
Oh Mann.
Oder die hatten ja auch das Iran und Irak, weil es eh keiner auseinandergehalten, eher nicht auseinandergehalten wird, kann man jetzt beide Schreibweisen verwenden für beide Länder. Da dachte ich, dass, also wie immer bei Satire, es ist am Ende halt sehr treffend, ja.
Ja, leider, es hat immer so ein bisschen, ja, Lachen und Weinen, ne?
Ja.
Ich hatte dich ja auch vorher noch gebeten, vielleicht etwas mitzubringen in Bezug auf, ja, zu der Region oder was dich da so erinnert oder vielleicht mit einer kleinen Geschichte. Ja. Und du meintest dann auch, du musst es noch desinfizieren. Jetzt bin ich irgendwie gespannt. Hast du es gerade hier mit?
Ich muss es erst holen. Ich hole es eben. Eine Sekunde.
Ja, das sieht sehr nach einer Patrone aus.
Ja, eine Patronenhülse. Und die Story dazu, warum sie im Grunde auch positiv ist. Nur weil Leute mal bei Patrone erstmal denken, es sei ganz schlimm, die Story. Es gibt eine Menge Sachen mit einer Menge Geschichten in Kurdistan. Aber die fand ich sehr bezeichnend. Das war vor 4 Jahren, glaube ich. Da standen wir in einem Gebiet, genau am Ende vom Peschmerga-Gebiet. Und in die eine Richtung kamen die schiitischen Milizen Richtung Iran und in die andere Richtung der IS, also so der Schmelztiegel. Und hinter uns war ein Freizeitpark. Also sozusagen, da kommen diese Sachen zusammen. So zum Beispiel, sind die schiitischen Milizen jetzt gut oder schlecht? Wir haben gesagt, das kommt drauf an. Also morgens haben wir uns beschossen und mittags haben wir zusammen auf den IS geschossen. Das, ja, das ist so Auslegungssache. Und das also, ich denke, so ein bisschen wie in so einem Quentin Tarantino-Film oder so, wenn da so Peschmerga stehen mit so Zuckerwatte so an der Front und sagen, ja, wir waren gerade noch im Freizeitpark, sorry, wir haben Zuckerwatte geholt. Und sagst so, ja, das gibt's auch in der echten Welt nicht. Das ist doch so wie so ein ganz merkwürdiges Szenario, was sich jemand besoffen ausgedacht hat. Und da hieß es, das ist hier relativ sicher, die Gegend. Und in dem Moment bin ich, also wir standen auf so einem Bungalow, so eine Etage hoch halt. Und ich bin einfach nach hinten umgekippt und dachte, okay, der Personenschützer hat mich wieder umgeworfen, weil er irgendwas gesehen hat. Weil das hatten wir schon mal. Da stand ich und er hat mir einfach voll in den Rücken getreten, weil irgendwas Komisches kam. Und ich hatte halt die schusssichere Weste an und bin dann umgeflogen. Und er sagt, das geht schneller, als wenn er sagt, ey, geh mal runter. So aus Sicherheitsgründen. So, wenn man zutritt, kippt der andere um. Und dann liegt er flach und kann nicht mehr beschossen werden. Wenn du sagst, leg dich mal hin und er sagt, warum denn? Dann könnte es schon zu spät sein, genau. Und ich bin einfach umgefallen, aber halt leider vom Bungalow runter. Lag dann da so, war ein bisschen schlecht mit Atmen. Dachte so, was? Hab noch überlegt und in dem Moment lag der Personenschützer neben mir. Was war los? Und der hat auch so ein bisschen gehustet und meinte, ey, haben sie dich auch getroffen? Ich hab geguckt und hatte so ein Flatschen vorne auf der Weste, weil ein Scharfschütze uns beschossen hat. Oh. Hat uns beide aber in die Weste getroffen, also war irgendwie ein Stück zu tief noch eingestellt, also Glück gehabt. Er dachte nicht, dass wir Westen anhaben. Na, auf jeden Fall lagen wir da unten. Und dann kamen die anderen an und sagten, hey, seid ihr okay? Und man sagt, ja, so
läuft.
Im Prinzip ja. Also so Gehirnerschütterung, Rippe gebrochen, aber so unterm Strich alles okay. Und dann haben die gesagt, komisch, hier sollte sicher sein. Aber gut, sorry, man kann sich täuschen. Aber es ist ja auch nichts passiert. Ne?
Wer hat euch da beschossen?
Ja, und dann haben die auch gesagt, Moment, welche Richtung war das jetzt? Waren das die Iraner oder war das? Man muss ja mal wissen, wie es gerade läuft. Und dann haben gesagt, naja, nee, das war deutlich IS-Richtung. Dann haben gesagt, kann auch sein, das ist so, die Luft flimmert so sehr und ist so dreckig. Der hat halt auf gut Glück geschossen, wo er was hat bewegen sehen. Könnte auch einfach Pech gehabt haben. Also es ist unwahrscheinlich, dass der gezielt getroffen hat. Vielleicht hat er einfach 10-mal geschossen und hat euch durch Zufall beide gerade getroffen. Mhm. So, passiert so eine Scheiße. Und dann kam halt der andere an und sagte, oh, das tut mir leid, willst du Zuckerwatte sozusagen, damit es wieder gut ist? Sorry, ein Terrorist hat auf dich geschossen. Willst du ein bisschen Zuckerwatte? Ich mach's wieder gut.
Ich weiß gar nicht, ob man lachen oder weinen soll in dieser Geschichte.
Und ich musste auch lachen und habe dann gesagt, aua, jetzt tut aber irgendwas im Brustkorb weh. Woraufhin der Personenschützer mich ausgelacht hat und sagte, au, bei mir auch. Was das halt auch nicht besser macht. Und dann haben wir da erstmal gelegen und gedacht, okay, war so ganz trivial, wie stehen wir jetzt wieder auf? Also irgendwann müssen wir ja aufstehen, das tut alles weh. Und er sagt, okay, wahrscheinlich Rippen gebrochen, was bei dem Aufprall normal ist. Also es ist so unangenehm, weil egal wie man sich bewegt, es tut alles weh. Mhm. Vor allem, wenn man lacht und die anderen haben die ganze Zeit gelacht, weil wir da halt so rumlagen wie so tote Käfer oder so. Und da ich halt auch gedacht, dieses wie immer, es ist theoretisch gerade was irre Schlimmes passiert. Und auf der anderen Seite sagt man, ja, aber so viel war es nicht.
Shit happens.
Ja, genau so. So, reg dich nicht auf. Getroffen hat er eh nicht richtig. Und wir haben Zuckerwatte. Und nachher gibt's Baklava. Also es war irgendwie so, ich finde, das hat so alles da zusammengefasst. So dieses, die Koalitionen verschieben sich. Was passiert ist mal so, mal ist es sicher mal nicht. Aber eigentlich haben alle ganz gute Laune und sagen, ja gut, aber im Prinzip ist ja noch mal gut gegangen. Ne? Also so. Und diese Patrone, das war dann so, da gab es dann einen Luftschlag von, wahrscheinlich von den Amis, das heißt halt immer die Amis, egal wer gerade geflogen ist. Das war auch lustig, weil die haben gesagt, die Ami-Jets, die heißen Magician oder sie fordern Magician an. Ich weiß nicht, ob das sozusagen die offiziellen Rufnamen sind oder ob das nur so ein Spaß ist. Da habe ich gesagt, okay, manchmal gibt es da einen Grund hinter und manchmal heißen die irgendwie. Die Aufklärungsflieger heißen oft Rampant, was ich auch irgendwie lustig fand in der Gegend. So Rampant 1 ist über uns. Und sagt, nee, Magier, weißt du, es macht Puff und dann ist er weg. So, wenn der Luftschlag kommt. Das ist ja wie der große Houdini. Okay, alles klar, das verstehe ich. Sagt, siehste, wuff, Rauchwolke, keiner mehr da, er ist verschwunden. Sie haben ihn weggezaubert. Und dann sind halt welche hingegangen, Informationen sammeln oder so, da wo irgendwie ein paar IS-Leute waren. Und die kamen dann mit den Patronenhülsen zurück und sagten, hier, das sind welche von denen, mit denen sie auf euch geschossen haben. Ja. Könnt ihr jeder eine mitnehmen.
Erinnerung.
Und genau, so als Souvenir, so mein erster Beschuss von Terroristen.
Überlebt.
Kannst check. Ins Poesiealbum kleben, genau. Da habe ich gesagt, das ist so, es zeigt halt diese Bizarrheit von der Gegend und von Krieg an sich. Und ja, deswegen habe ich das Ding so bei mir im Regal stehen immer.
Ja. Ach, das ist natürlich eine interessante Geschichte. Ja. Aber das zeigt natürlich genau, was du sagst, eben diese ja, Bizarrheit zwischen Krieg, Konflikt und dann trotzdem so alltäglichen Banalitäten oder ja. Ne, oder eben auch dann plötzlich kommt dann einer mit Zuckerwatte. Ja. Also ich meine, gut, das muss ja auch erstmal passen, dass da ein Freizeitpark ist, wo es Zuckerwatte gibt. Das kann sich auch keiner ausdenken.
Nee, ja. In Charvyland, Riesenfreizeitpark. Also wie auch hier ein großer Freizeitpark so ist. Aber so als Deutscher erwartet man das da halt nicht. Also es ist da unglaublich kinderzentriert. Also in die Mall ist ganz viel auf Kinder ausgelegt. Die Freizeitparks, Kinder, Familie, dass man da picknicken kann. Es gibt Riesenwiesen. Also man geht in den Freizeitpark mit seinem Picknick und macht in erster Linie ein Riesenpicknick mit seinen eigenen mitgebrachten Sachen und fährt ein bisschen mit den Geräten. Und da gibt es auch so überteuerte Stände und sowas. Es gibt halt Riesenflächen, wo die Familie sich hinsetzt. Mhm. Und deswegen gibt es da ganz oft auch so an den Läden rechts und links von der Straße, da gibt es eine Tankstelle und immer alle paar Kilometer wie so Spielzeugläden. Damit, wenn die Kinder quengeln, dann hält man an und kauft denen irgendwas. Und das ist halt wichtig. Und deswegen ist es da halt sehr oft, dass es Sachen wie Zuckerwatte oder bunten Kram oder überzuckertes Eis oder so gibt. Und auch, dass die sich immer drum kümmern, also um andere Leute, also der Typ, der es uns angeboten hat, war auch so ein bisschen dickerer Kurde, der war so 40 oder 50, der hat wahrscheinlich Kinder oder schon Enkelkinder, der ist gewohnt, dass er sich um Leute kümmert, denen gerade was passiert ist. So, Kind fällt hin, gehst hin und sagst, oh, komm, kann ich was für dich tun, willst ein Eis? Okay, der Typ fällt hin, jetzt sind sie das hier, hast du Zuckerwatte, geht wieder gut. Also so einfach, weil die halt herzlich sind.
Oh, ist ja schön, ja. Ach, Enno, also eine schöne Geschichte auf jeden Fall jetzt auch am Ende, wobei das irgendwie, weiß man gar nicht, ob man jetzt sagen kann, schöne Geschichte, es ist total verrückt gerade, weil natürlich freue ich mich, dass du jetzt hier sitzt und dir nichts passiert ist. Ich meine, das ist ja das Verrückte daran, ne? Ja. Also hätte dir ja auch was erzählen können und das ist halt das Schlimme daran. Aber ja, also ich kann nur sagen, vielen Dank für die Einblicke in diesen Raum, in dieses Land oder in diese Region, was du ja auch ja, auf Social Media Kanälen auch jeden Tag tust, was ich auch immer sehr gerne mir anschaue, weil du das ja auch eben mit einem gewissen Humor machst und den man wahrscheinlich auch braucht, um dort zu arbeiten. Genau. Und also vielen Dank für die Zeit und viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön.
Bei deiner Arbeit. Ja. Was sagt man jetzt? Tschüss.
Tschüss. Vor Corona hat man auf Wiedersehen gesagt, jetzt sagt man Tschüss.
Nee, aber in Kurdistan, was würde man da sagen?
Ser ciao.
Ser ciao. Schön. Ser ciao.
Ser ciao.
Ich glaube, ich habe bisher noch in keiner Folge so viel gelacht, trotz der so bizarren, gefährlichen und teils eigentlich sehr deprimierenden Geschichten, die Enno erzählt. Aber sie sind oft auch sehr positiv, hoffnungsvoll und Ennos trockener Humor hat sicher auch einiges dazu beigetragen. Gegen Saddam kämpfen, dann gegen den IS, aber Hauptsache Baklava, Zuckerwatte und Freizeitparks. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und ich denke, dass ich mir jetzt mehr Gedanken machen werde, wohin ich mein Geld spende. Vielleicht lieber mal eine Hüpfburg kaufen und hinschicken, als das Portemonnaie für die Falschen öffnen. Wenn dir die Folge und der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst, teilst und bewertest. Ach, und vergiss nicht, dich für den Zenit-Newsletter anzumelden. Dort kriegst du immer frische News und tolle Reportagen, Interviews und Co. aus dem Nahen Osten, Zentralasien und Nordafrika. Bleibt mir nur noch zu sagen, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.